Happy Shooting, Folge 733 aus dem vollen Gedingst. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyKamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hast du schnell sprechen geübt?
Nö, manchmal, manchmal geht es mit mir durch.
Hast du noch Termine? Musst du noch irgendwo hin?
Ja.
Lass uns mal eilen. Lass uns loslegen. Ja. Sowas. Diese Hektik.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jo, da sind wir wieder. Wir sagen herzliches Dankeschön. Wir haben ein paar News für euch. Ansonsten sind wir auch schon wieder durch. Danke, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, so macht man eine schnelle Sendung.
Was ist eigentlich mit noch dir? Was ist eigentlich mit dir heute? Das geht, das war in der Pre-Show schon so. Ich sag doch, ich habe hier einen Knopf, damit kann ich dich ausknipsen.
Ja, es ist während der Aufnahme natürlich.
Ich bin ja nur alleine heute, da kannst du hier rumhampeln.
Ja, aber hier bei mir auf die Spuren würde ich ja trotzdem aufnehmen, ist ja kein Problem.
Wir reden heute über Fotografie.
Und richtig so.
Interessante Sachen, wahrscheinlich. Diverse News über Objektive, Kameras, Firmwares und Film. Wir haben tatsächlich eine Analog-News. Dann reden wir über Schwarz und über Weiß. es gibt Feedback zum Canon RF 100 bis 500. Wir haben einen kleinen Gang, wie sagt man, auf Englisch sagt man a walk down memory lane. Egal, wir werden sehen, was es gibt. Und dann haben wir noch Fragen von euch und das war's dann auch. Ach nee, das gibt noch was zu gewinnen heute. So.
Ja. Gewinnerin wird heute noch gemittelt.
Fangen wir vorne an und freuen uns, dass ihr live dabei seid. Heute ist nämlich der 19. Oktober. Oktober? 19. Oktober 2021. Werden hier wieder begleitet von einer lustigen Schar toller Menschen auf unserem Slack im Kanal dienstags 18 Uhr. Wer da auch mitmachen möchte, hier so auf dem Bildschirm oder in den Shownotes ist immer alles irgendwie schön verlinkt und ja, werden hier immer versorgt mit interessanten Informationen. Dann gibt es natürlich wieder den Feedback-Kanal in selbigem Slack. HS Fragen heißt der Channel dafür oder auf Twitter Hashtag HS Frage oder schickt uns einen Audiokommentar oder was per Video und da kommt das ja auf die Sendung und das schickt ihr an info@happyshooting.de. So, das Dankeschön machen wir ausführlich nächstes Mal, aber trotzdem ein kurzes Dankeschön an alle, die uns hiermit ein bisschen Support bedenken. Auf happyshooting.de/spenden gibt es da Informationen dafür. Und lass uns loslegen. Wir haben ja dann doch so das ein oder andere Thema. Was ist das hier für ein Teaser?
Du hast da was ausgegraben. Also, wenn ihr das jetzt gerade live hört, wir nehmen das hier am 19. Oktober, am Dienstag auf, 2021.
Ah, scheiß Timing.
Und am Donnerstag, den 21. Also 21. Oktober 2021 soll die Sony A7 IV vorgestellt werden. Das passt jetzt natürlich nicht. Das heißt, wenn ihr diese Sendung jetzt nicht live hört, sondern aus der Konserve, vielleicht am Donnerstagabend oder am Freitag, dann werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso sagen sie denn nichts zur neuen Sony A7 IV? Mögen die keine Sony? Sind die irgendwie völlig bekloppt? Das mit dem bekloppt kann ich vielleicht nicht abstreiten, aber wir mögen Sony jetzt so sehr, wie wir andere Hersteller eben auch mögen, indem wir sie hier vorstellen. Aber wir können es nicht, weil es ist noch nicht vorgestellt. Es überschneidet sich mit der Veröffentlichung dieser Episode. Ich kann nur sagen, dass ein Preis von 2.700 € aufwärts gemunkelt wird, dass es einen guten Augenautofokus geben soll, also auch Tierautofokus, Vogelaugen, aber Plural. Vögel, Eugen,
Eutofokus,
was auch immer. 10 Bilder die Sekunde, wenn man dann die Vögel halt verfolgen möchte. Und 4K-Video mit 60 Bildern die Sekunde. Ob gecroppt oder nicht, wissen wir aber noch nicht. Ich denke mal, das soll als Teaser reichen. Mehr Details werden wir dann nächste Woche haben, denke ich.
Ja, sehr schön. Der Peter fragt gerade, der 19.10. ist ein Tag nach dem Apple-Event und Boris Christ neuen MacBook schon geklickt. Nein, Also gestern war dieser Apple-Event und da haben sie auch den M1 Pro und M1 Max angekündigt, also die zwei neuen Prozessoren und damit auch MacBook Pros. Ohne Scheiß, ich habe mir den kleinen MacBook Air geholt, den mit 8 GB und da läuft Lightroom und alles super drauf. Also ich, und das beim kleinen Formfaktor, also ich brauche nichts, was schneller ist im Moment.
Das, ohne Scheiß. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe den eine Nummer größer. Ich habe das MacBook Air mit 16 GB. Und der hat keinen Lüfter und der rennt alles in Grund und Boden, was ich vorher jemals auf irgendeiner Kiste gemacht habe, inklusive dem 5K iMac. Das geht so weit, dass ich tatsächlich neue Bilder auf dem MacBook Air importiere und schon mal bearbeite, weil auch das Display eigentlich echt gut ist. Also ich, als ich die Ankündigung gesehen habe von dem M1 Pro und M1 Max, habe ich gestaunt, wirklich. Ich habe gedacht, alter Falter, wer braucht das wofür? Aber ich sehe natürlich ein, dass es Leute gibt, die mehr machen als Standbilder bearbeiten. Also wenn jetzt hochauflösende Videos mehrere Spuren schneiden willst oder wenn du aufwendige 3D-Renderings machen willst und sowas, da brauchst du einfach Power, die du kriegen kannst. Das ist schon so. Aber man hat ja schon so gemunkelt, auch wenn jetzt noch keine Benchmarks da sind, dass so ein voll ausgestatteter, also so mit dem Max ausgestatteter, dass der so einen hoch ausgestatteten, ich weiß nicht wie viel, 20-Kern Mac Pro gleichzieht zumindest oder wenn nicht in den Schatten stellt. Alter Falter, brauche ich nicht. Brauche ich einfach nicht. Kann ich sparen.
Das sind Raketen und das ist voll super, aber mir ist tatsächlich der Formfaktor gerade viel wichtiger.
Ja, mir auch.
Also und vor allen Dingen der Lüfter, der nicht drin ist. Da ist kein Lüfter drin. Das ist, also ich brauche ihn. Nein, es ist tatsächlich so, ich habe das geguckt und habe gesagt, oh geil, super Hardware, was die da machen. Und dann habe ich, dann habe ich so auf meinen Bestellfinger geguckt, ob der zuckt. Und der hat nichts gemacht.
Nein.
Was so. Cool, und die Optionen, aber das Ding ist auch teuer, das Zeug, ne? Das ist nicht billig.
Ja, aber das sind Preise wie die Pros vorher auch. Also wenn du dir die MacBook Pros vorher angeguckt hast, die waren noch nie billig und die sind in derselben Preiskategorie, aber besser ausgestattet, dreimal so schnell, fünfmal so schnell, siebenmal so schnell.
Das wollte Peter nicht hören. Er beschwert sich gerade, dass wir mit blöden Fakten kommen.
Ja, sorry, aber es ist einfach so.
Es ist, wer das Ding braucht, der wird wissen, warum er es braucht.
Absolut. Und das ist auch der Punkt. Ja. Also das war eine Keynote, die ich mir angeguckt habe und ich war technisch begeistert. Ich war von den Produkten begeistert. Ich bin von dem Weg, den Apple da einschlägt, was die Produkte angeht, absolut begeistert. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber das ist so fern von meinem Einsatzzweck, dass ich gesagt habe, das MacBook Air war für mich genau die richtige Entscheidung. Weil das Ding ist einfach leise. Und ich hatte tatsächlich gehofft, dass sie noch ein iMac vorstellen, weil das ist tatsächlich etwas, ich möchte gerne hier ein iMac haben, wo möglichst der Lüfter nicht angeht. Am liebsten wäre mir einer, wo gar keiner erst drin ist. Aber ein großes Display hier, so ein 27 Zoll, das ist eben dann doch ganz angenehm zum Bild bearbeiten. Das muss man ja schon mal sagen. Und hier beim Aufnehmen wäre es eben schön, da wird kein Lüfter anspringen. Also da hatte ich jetzt ein bisschen drauf gehofft. Aber gut, spare ich halt noch ein bisschen. Schadet ja auch nichts.
Was ich mir tatsächlich bestellt habe, das hat jetzt hier mit Fotografie überhaupt nichts zu tun, das sind die neuen AirPods.
Die dritte Generation? Mhm. Die interessieren mich genau überhaupt gar nicht, weil die werden in meinen Ohren genauso wenig halten wie davor auch. Da bin ich ganz froh mit den AirPods Pro. Ich habe ja die Pro, von daher.
Sind ja Pro, aber halt ohne Gummistöpsel.
Ja, aber so damit werden Form, sie nicht, die werden dann nicht mehr halten, weil sie dann ja nicht im Ohr stecken, sondern nur in der Ohrmulde liegen. Und mein Ohr ist dafür nicht gemacht.
So Gummiband und den Kopf ziehen.
Ja, ich müsste mir mit Sucru quasi was bauen.
Genau. Kommen wir zum
Thema.
Es gibt ein neues Objektiv.
Ja, das hat der Christian im Slack geschrieben. Das hatte ich vorhin gelesen. Da bin ich ja ganz begeistert eigentlich. Leider nicht für meine Kamera. Es ist ein Samyang, ein Autofokus-Objektiv, Brennweite 24 bis 70 mm. Das ist so der klassische Weitwinkel- bis Porträtbereich-Zoom. Sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Offenblende 2.8 für Sony E-Mount, also ein FE-Objektiv. Also Vollformat,
Das 24-70-28.
Genau, 24-70-28. Und das ist tatsächlich extrem spannend, wie ich finde, weil ich mag diesen Brennweitenbereich. Ich habe mir da, berichte ich dann in einer anderen Sendung drüber, wenn ich mehr dazu sagen kann. Ich habe mir die RF-Version, also für Canon, geholt von diesem Objektiv. Das ist gerade geliefert worden.
Von Samyang.
Nee, nicht von Samyang, von Canon
halt. Ach so, das ist Canon, okay.
Ja, ja. Mhm. Also es gibt ja keinen Drittanbieter, der fürs RF-Mount baut, weil sie wahrscheinlich noch nicht dürfen oder so. Keine Ahnung, das ist halt ein bisschen schade. Aber da, jetzt stell dir vor, dieses Objektiv wäre auch für Canon RF, also das wäre schon, man munkelt schon, dass es auch für Fuji X-Mount kommen soll. Da haben wir auch noch einen Link, den wir mal weitergeben können. Das ist das Schöne bei Samyang und anderen Drittanbietern, die können ja verschiedene Mounts dahinter machen. Das ist schon interessant. Aber was macht dieses Objektiv jetzt ganz besonders spannend? Es ist parfokal. Und das bedeutet, wenn du einen Fokus gesetzt hast und zoomst rein oder raus, ändert sich der Fokuspunkt nicht. Das heißt, wenn du zoomst, bleibt der Fokus auf die gleiche, auf dieselbe Entfernung eingestellt. Und das ist extrem spannend. Das ist nicht nur beim Fotografieren spannend, wenn man halt schon fokussiert hat und dreht dann doch noch ein bisschen am Zoom, um den Ausschnitt ein bisschen anzupassen. Und dann vergisst du nochmal nachzufokussieren, was eben zum Beispiel passieren kann, wenn du halb durchgedrückten Auslöser hast und dann nochmal zoomst, bevor du dann tatsächlich drauf drückst. Oder eben auch beim Video. Also wenn du irgendwo auf eine Position manuell vielleicht auch fokussiert hast und willst dann eben aufziehen oder schnell reinzoomen, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu setzen, dann ist das ziemlich lästig, wenn du dann auch noch einen Fokuspull machen musst. Und das brauchst du hier nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wettergeschützt ist es, also auch gut verarbeitet und abgedichtet. Und es hat einen Einstellring noch, also zusätzlich zum Zoomring, einen Einstellring. Und der ist dann umschaltbar, ob man den als manuell Fokusring benutzen möchte oder ob man damit die Blende steuern möchte. Und sie schreiben, dass weitere Funktionen per Firmware-Update möglich werden könnten. Na, das ist interessant. Filterdurchmesser 82 mm, genau wie das Canon, also das vergleichbare Canon-Objektiv. Es hat 17 Linsen in 14 Gruppen. Warum erwähne ich das extra? Das Canon hat 21 Linsen in 15 Gruppen, also von beiden etwas mehr. Und wie ich inzwischen lernen konnte, ist das durchaus ein Qualitätsmerkmal. Denn je mehr Einzellinsen du hast, desto mehr Punkte hast du, wo du Korrekturen einbauen kannst. Das heißt, in diesem Objektivdesign werden immer die einzelnen Linsen genommen und jede Linse erfüllt einen bestimmten Zweck, um, was weiß ich, mit seinem Brechungsindex oder seiner Wölbung ein bestimmtes Problem zu lösen. Was weiß ich, sei es die Vignette aufzulösen oder eine chromatische Aberration zu korrigieren und.
Und sie machen die vielen Einzelelemente ja nicht rein, damit sie nachher eine größere Zahl hinschreiben können, sondern
korrekt.
Es ist ja, und es macht es teurer. Also insofern ist
ja.
Es eigentlich ja das Bestreben, den Preis zu optimieren bei bester Qualität. Und dann landet man halt beim Objektivdesign irgendwo in der Regel bei einem Kompromiss.
Genau.
Zwischen Preis und Menge an Material, was da reinkommt.
Und das ist dann eben genau der Unterschied, weshalb nämlich die Canon-Variante wahrscheinlich so schweineteuer ist. Oder zumindest einer der Gründe. Die Maße sind recht ähnlich. Da haben wir beim Samyang, ich runde mal auf, 129 mm Länge und 88 mm Durchmesser. Beim Canon sind es 126 und 88. Also das ist vergleichbar. Diese 2 mm da, die wirst du nicht merken.
Gibt es schon echte Testbilder irgendwo?
Auf der Seite von Samyang gibt es, glaube ich, Testbilder verlinkt. Man müsste jetzt mal.
Also, ich meine jetzt echte Testbilder.
Ja, man müsste jetzt mal suchen, ob es schon
Menschen,
Reviews gibt. Ja, ja. Es sind Reviews verlinkt, aber natürlich vom Hersteller selbst. Also,
ja
also, wie auch immer. Gewicht etwas über 1 Kilo. Sie schreiben 1027 Gramm, also etwa 1 Kilo 30 Gramm. Canon liegt mit 900 Gramm knapp drunter, aber auch nicht wirklich weit weg. Also die sind wirklich, wirklich sehr vergleichbar. Samyang möchte das rausbringen im November 2021, also Ende November. Mhm. Und das Ganze wird um 900 Euro liegen, inklusive Streulichtblende. Mhm. Das muss man dazu sagen. Ich meine, bei Canon ist auch eine dabei, weil es ein L-Objektiv ist.
Was kostet das bei Canon?
Bei Canon liegen wir bei über 2400 Euro. Also nicht ganz das Dreifache.
Also wenn das qualitativ also bildqualitativ, aber natürlich auch bauqualitativ ungefähr in die Richtung kommt. Das wird nicht so gut sein, nehme ich an, aber vielleicht haben wir.
Also wenn sich das Lichtblick nur im Testchart in der Qualität unterscheidet und ich sag mal so in der normalen Nutzung keine auffälligen Unterschiede hat, dann wäre das echt der Burner. Da muss irgendwo noch ein Haken sein. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, weil das sonst extrem guter Preis, also generell für so ein Objektiv ist, jetzt nicht nur im Vergleich mit dem RF, naja, das wäre generell verdammt gut.
Was für Ecken gibt es, wo man sparen kann, wenn man sowas baut? A, wo man es bauen lässt, ne? Das ist schon mal die Frage. B, Material. C, Toleranzen, Bauqualität und so weiter. Also es gibt genügend Ecken, wo man sparen kann und vielleicht ist es super und ist nach einem halben Jahr kaputt. Weiß ich nicht. Ne? Das ist, wird man dann sehen. Das wirst du anfangs eh nie wissen bei sowas.
Ja.
Deshalb warten wir jetzt mal auf Tests und bis mal ein paar Leute eins runtergeworfen haben, dass man dann.
Ich muss mich natürlich entschuldigen, das war eine Falschaussage. Uwe, danke für die Korrektur. Es gibt natürlich RF-Objektive von Drittanbieterherstellern. Der Haken war bisher immer das Autofokus, aber auch da gibt es natürlich inzwischen was und zwar tatsächlich von Samyang. Uwe schickt mir hier gerade oder schickt uns hier einen Screenshot, nämlich einen Autofokus 14 mm und einen Autofokus 85 mm und ich glaube, über das 85er hatten wir sogar gesprochen. Das war mir entfallen. Entschuldigung. Also ja, da gibt es was und die Tatsache, dass das Samyang ist, die macht natürlich schon wieder Mut, dass vielleicht auch das gerade vorgestellte 2470 2.8 kommen könnte für den RF-Mount. Das wäre natürlich echt der Knüller. Also.
Ja, warten wir es mal ab. Also, Christian sagt, der Haken bei Samyang ist generell die Qualitätskontrolle.
Da muss man mal sehen, ganz genau. Also, sehr, sehr spannend. Danke, Christian, für die Information. Das wäre tatsächlich voll an mir vorbeigegangen.
So, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz den Alex Alfora hochleben lassen. Der hat nämlich hier einen Aufschrieb gemacht über das Firmware-Update zur Nikon Z7-2 und Z6-2. Und zwar die Firmware 1.3.0. Und die ist verfügbar. Und die davor war die 1.2.1. Also
1.21 Gigawatt.
Genau, Gigawatt bitte. Wir fangen vorne an beim TLDR und dann ist eigentlich auch schon rum. Also
ja, das lange müssen wir nicht
vorlesen. Er sagt eigentlich im Wesentlichen zwei Punkte: neuen Bildstil, ausgewogener Porträteindruck und Bugfixes. Ja, also so richtig. So richtig, alles super, ist es.
Naja, Bugfixing finde ich schon wichtig. Also,
aber
wen das interessiert,
da kann man ja alles reinkippen, weißt du? Da kann man auch sehr viel reinkippen.
Ja, es gibt hier eine ausführliche Liste, das müssen wir jetzt aber nicht vorlesen, das ist langweilig. Wer sich dafür interessiert, klickt mal auf den Link, da steht das. Könnt ihr nachgucken, ob ihr davon betroffen seid, von den Einschränkungen, die es da gab. Die sind dann jetzt beseitigt. Schöner finde ich, was er noch als persönliche Kritik dazu schreibt, also zu den Firmware-Updates generell bei Nikon an dieser Stelle. Das Update kam zwar erst heute am 19.10. heraus, als registrierter Benutzer erhält man aber trotzdem keine Informationen darüber, sondern bekommt es über Twitter und Nikon Rumors mit. Die sind einfach schneller. Und das ist natürlich ein Ding, wenn du registrierter User bist, da würde man natürlich schon irgendwie erwarten, dass man ein Newsletter bekommt oder so. Zeitnah. Nicht Wochen später, aber hey, meine Güte. Und er schreibt, das Update ist im Download Center von Nikon verfügbar, also kann sofort runtergeladen werden, aber SnapBridge, die App, die weiß noch nichts davon. Also in der App wird das Update noch nicht angeboten. Das klingt jetzt natürlich schon so ein bisschen so, als ob das schon mal auf die Server gelegt wurde und irgendjemand überwacht da die Server von Nikon und konnte das dann schon mal raustwittern.
So ist das ja oft auch. Die Detektive im Internet sind überall und
ja. Und sehr schön, und da trifft er natürlich einen Punkt, den ich so gut nachvollziehen kann. Er schreibt als persönliche Erkenntnis: Ich bin mittlerweile verwöhnt. Es kommt mir überhaupt nicht mehr in den Sinn, das Update jetzt manuell von der Webseite herunterzuladen und manuell zu installieren. Das ist ja archaisch. Da warte ich lieber, bis ich es über die App installieren kann. Ja, ich kann das sehr gut verstehen.
Christian fragte, ob sie das Directory-Listing im Apache angelassen haben. Nee, aber ich glaube, also wenn da jemand wirklich scharf drauf ist, diese Dateien, die liegen, diese Download-Dateien für Firmware, die liegen im gleichen Verzeichnis und die haben halt dann ähnlich aufgebaute Namen und dann probiert man da halt mal so lange rum, bis man was findet.
Es gibt ja auch mal eine Webseite dafür, wo die vorgestellt werden. Das heißt, es wird irgendwo in der Sitemap auftauchen und dann scannst du halt die Seite und crawlst die. Da, man wird das schon finden, wenn man das finden will.
Tja.
Schön.
Kommen wir zu Canon. Die haben, wie wir wissen, ein recht großes Sortiment an EF-Objektiven.
Oh ja.
Also hier ist mal
ein Teil davon ein Bild, steht hier bei mir.
Ein paar bei mir auch.
Nein, ja. Das ist übertrieben, so viele habe ich gar nicht.
Und da ist Canon zu Recht auch sehr stolz drauf, diesen fetten Objektivpark zu haben.
Das ist auch durchaus ein Merkmal, warum man zu einem System generell wechseln will, weil ein großes Angebot an Objektiven da ist.
Genau, aber es ist natürlich im Moment so, das sieht man jetzt überall, dass es hier und da Lieferprobleme gibt, also nicht nur bei Canon, auch bei Sony oder Olympus oder Apple und so weiter, ne, Chip-Shortage und so Zeug. Mhm. Und da gehen sie auch davon aus, dass es erst Ende 2022 wieder besser flutscht. Und EF-Objektive werden schwieriger zu bekommen sein, beziehungsweise Canon nimmt wohl gerade auch einen ganzen großen Teil davon vom Markt oder einen gewissen Teil davon vom Markt, ne, weil die Leute dann natürlich jetzt auch immer mehr zu Mirrorless gehen. Also neue Spiegelreflexen ist nicht mehr und der Zug ist abgefahren und die aktuelle Marktsituation beschleunigt diesen Move weg von EF letztendlich. Und es gibt hier Gerüchte, die sagen, dass circa 30 EF-Objektive tatsächlich jetzt dann nicht mehr produziert werden. Mhm. Das sieht man dann an der Verfügbarkeit. Es gibt eine ganze Liste hier in diesem Artikel. Form 14-28L2 USM, das 24-28, 85-1-2.
Also interessant.
85-1.8, also Porträtlinsen.
Wobei, da haben sie halt auch schon RF-Objektivnachfolger und wahrscheinlich wird von dem EF gar nicht mehr so viel verkauft.
Natürlich, aber auch hier so 24-70 F4, 70 bis 200 F4 und. Also eine ganze Menge Objektive, die quasi nur noch so in Restbeständen im Markt verfügbar sind.
Spannend.
Und ist eigentlich verständlich. Wie gesagt, jetzt wird es gerade schwierig mit den Ressourcen, da irgendwie doppelt zu produzieren, also für EF und RF. Außerdem ist es nur sinnvoll, dass wenn du eine Technologie langsam aber sicher durch eine andere setzt, dass du dann halt auch die Produktionsressourcen frei machst für was Neues. Ja, da sind Menschen, die Objektive entwickeln, die dann nicht mehr für EF entwickeln müssen. Da sind die ganzen Produktionsstraßen, die halt bestimmte Objektive machen, die jetzt vielleicht andere machen können. Mhm. Und der Restbestände im Handel gibt es von all diesen Objektiven noch und dann ist natürlich auf Jahre noch der Gebrauchtmarkt gut gesättigt. Also deshalb bin ich da auch gar nicht wirklich traurig. Ich habe noch meine Spiegelreflexen, die werde ich auch soweit benutzen, aber ich habe auch die Objektive, die ich brauche. Deshalb bin ich da.
Ja, wenn man einmal
einigermaßen entspannt, was das angeht. War nur eine Frage der Zeit.
Hm. Tja. Ja, wenn man ein bisschen mehr bei Verstand ist, wie ich das jetzt vielleicht unbedingt immer so bin, da kann man durchaus mal die Empfehlung geben, im Canon-Bereich, wenn man jetzt eine R5, R6 sich gekauft hat, statt eines neuen, sehr, sehr teuren RF-Objektivs vielleicht ein EF-Objektiv zu nehmen und einen Adapter. Weil es gibt jetzt, also zum einen funktioniert das sehr, sehr gut und die Adapter sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, der einfache Adapter liegt irgendwo so um die 100 Euro rum. Also man könnte sich durchaus für jedes Objektiv einen Adapter nehmen. Dann hat man auch nicht das Problem, dauernd irgendwie den Adapter zu wechseln, weil man manche RF-Objektive und manche EF-Objektive hat. Und es gibt natürlich auch einen Adapter, wo man zum Beispiel einen Filter einschieben kann. Und dann hast du nämlich einen sehr kleinen Filter, der nicht so viel Platz in der Tasche wegnimmt. Und kannst dann eben an alle Objektive, egal was die vorne für einen Filterdurchmesser haben, eben da zum Beispiel einen ND-Filter oder einen Polfilter einsetzen hinten. Das ist durchaus interessant und da habe ich auch eine Weile drüber gegrübelt, ob ich das machen will. Und bei mir sind es dann halt die RF-Objektive geworden, weil ich halt ein bisschen bescheuert bin und weil ich es halt ganz gut fand, wie die neuen gebaut sind einfach, weil die sehr kompakt gebaut sind, leichter sind, Transportmaß, das war für mich eben alles so ein Argument, da dann Geld auszugeben. Tja, aber ist halt durchaus ein Argument und vielleicht auch ein entscheidendes Argument, warum Canon sagt, warum noch neu produzieren, die sollen mal das neue Glas kaufen, die Leute, ne?
Und die neuen Kameras dazu.
Naja, klar, weil irgendwann ist die alte mal kaputt, ne?
Genau. Ja, in einer ähnlichen Richtung geht auch der nächste Punkt und zwar, ja, es ist traurig, aber es ist auch wieder Filmmaterial, was jetzt gerade vom Markt verschwindet und zwar bei Fuji. Da gibt es zwei Filme, die es in verschiedenen Formen nicht mehr gibt. Das ist einmal der Fuji Cola 160 NS Professional. Das ist ein Film, den es seit 2004 schon gibt. Das ist so ein Film für Menschenfotografie. Also der ist besonders gut für Hauttöne, sehr feinkörnig. Wurde immer angekündigt oder wurde immer angepriesen für Hochzeitsfotografie, Mode, Porträts und so weiter. Hat einen sehr großen Dynamikbereich, also da kannst du von -1 bis +3 Blenden quasi Belichtung, hast du also wirklich ordentlich Spielraum, ohne dass du was siehst, na, wie es bei Farbnegativ üblich ist. Hat irgendwie für die schönen Farben noch, da haben sie immer schön mitgeworben, noch so ein extra Layer an Cyan, wofür auch immer. Ja, der ist jetzt in der 120er, also als Rollfilm nicht mehr erhältlich. Aber der zweite Film, der mir doch tatsächlich deutlich mehr wehtut, ist der Velvia 50 und den im Großformat 4x5 und 8x10. Das ist einer der klassischen Landschaftsfilme. Ja, der hat auch ein sehr feines Korn, hat super klasse, schöne, knallige Farben, also landschaftstaugliche Farben und ist ein Diafilm. Und großformatige Diafilme sind jetzt nicht mehr so breit gesät. Das ist also tatsächlich so ein Ding, was weh tut. Velvia 50, wie gesagt, 4x5 Zoll und 8x10 ist weg. Fuji sagt, oder Fujifilm heißt die Firma offiziell ja, wobei, wenn die so weitermachen, heißen die nicht mehr lange Fujifilm, dann heißen die Fuji irgendwas. Sagen, es ist schwierig, gerade Rohmaterialien für das Zeug zu bekommen. Mhm. Spezifischer werden sie nicht. Ich weiß, dass die Silberpreise relativ hoch sind. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund. Aber ja, also sie sagen halt, es ist schwierig. Es ist schwierig und ist wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr so toll. Wobei, Fujifilm ist ja im Analogbereich mit Instax immer noch fett im Business.
Hätte ich jetzt
aber auch. Aber das ist halt eine andere Art von Analog. Das ja, ist halt schon. Eine andere Art von Analog.
Aber ich es gibt schon noch ein paar Filme von denen. Wenn jetzt jemand noch analog fotografiert, dass die durchaus auch zu Fuji-Filmen greifen.
Na, natürlich. Ja, gut, es gibt ja noch. Also, es gibt noch den Velvia 50. Den gibt es schon noch, aber halt nur noch 35 mm oder als Rollfilm 120. Den Velvia 100 gibt es aber immer noch, Gott sei Dank. Der ist halt nicht mehr ganz so feinkörnig als 35, 120 und als. Als 4x5er, also als Großformat, den gibt es, also den 100er davon gibt es Gott sei Dank noch. Provia 100F, ist auch ein schöner Diafilm, auch den gibt es in all diesen Formaten Gott sei Dank noch. Und dann halt im Schwarz-Weiß-Bereich den Neopan 100 Acros, die Zweier-Version, leider auch nicht als Großformat, sondern auch in Anführungszeichen nur als Kleinbild und als 120er. Und dann noch so ein Fuji Color C200 und den Superior Extra 400. Das sind mehr so die Kodak Gold des Fujis.
Okay.
Also die so Farbnegativgeschichten. Also es ist schon noch was da. Es wird auch noch alles bedient, ne? Von Formaten über Filmarten. Aber es sind halt wieder zwei weggeschrumpft. Tut so ein bisschen in der Seele weh.
Ja, die Einschläge kommen halt näher. Ist die Frage, ob der Boom noch mal so groß wird, dass irgendein Hersteller eine Produktion wieder aufnimmt?
Naja, ich denke, also da hat ja schon eine Konsolidierung stattgefunden in dem Markt. Mhm. Und wenn du dir mal so andere Märkte anguckst, also zum Beispiel in den USA, da gibt es eine Fabrik, was Kompaktkassetten herstellt. Du erinnerst dich an Kassettendecks und so weiter.
Ja.
Und der Markt Und in den USA war es auch mehr als hier, dass man tatsächlich so ganze Alben auf Kassette gekauft hat. Also ja, nicht auf Platte oder CD, sondern auf Kassette. Und dieser Markt ist komplett zusammengebrochen, bis auf diese eine Fabrik, die quasi von dem ganzen Rest jetzt das Business hat. Und denen geht's prächtig. Weil diese Nische jetzt halt durch ein Kassettenwerk bedient werden kann. Und die haben jetzt den Markt quasi für sich. Und denen geht's super. Insofern, ich denke, Film wird es deshalb immer weitergeben. Das ist, muss halt nochmal irgendwie konsolidiert werden.
Aber ja, ist dann immer die Frage, welchen dann? Ne? Das ist so bei Filmen, die haben ja dann auch, also jeder Filmtyp hat ja so seine eigene Wiedergabe, wo der, wie du gesagt hast, der hat besonders wenig Korn und der nächste sagt, da sind, was weiß ich, die Hauttöne besonders brillant und der nächste sagt, da mag ich aber, dass die Schatten schön ins Kühle gehen. Da hat ja jeder Film irgendwie so seine Sprache und ja, auch wenn es jetzt irgendwie, wenn es nur noch einer produziert, der wird ja nicht alle 100 Filmtypen produzieren, ne? Naja, mal gucken. Aber ich wusste ja nicht, dafür, dass es noch jemand gibt, der Kassetten herstellt. Das ist mir tatsächlich, dachte, das gibt es nicht mehr. Doch, bespielte doch. Oder leere?
Bespielte.
Unfassbar. Okay. Ja, gut. Kann man machen.
Nun gut, gehen wir wieder zurück ins Digitale. Canon R6.
Ja, ich war
da
ja
was, unterwegs. Du hast da was rausgefunden.
Ja, pff, man kann das auch nachlesen, aber wer liest schon Anleitungsbücher? Ich war halt unterwegs und habe mich in der letzten Sendung, hatte ich ja gefragt, wegen Autofokus und so, weil ich da ein spezifisches Problemchen habe und habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Das ist gar nicht so einfach, weil ich habe so richtig ein Testobjekt habe ich halt nicht, um das zu reproduzieren. Aber dann habe ich auch mal gedacht, vielleicht ich probiere mal aus mit dem elektronischen Verschluss. Also elektronischen Verschluss eingeschaltet, schön lautlos, will ich sowieso mal ausprobieren, weil ne, nächstes Jahr Hochzeit, da will ich dann im Standesamt möglichst geräuschlos arbeiten. Reicht, wenn ich dann Krach mache. Ja, also eingestellt, elektronischer Verschluss und dann halt die Serienbildfunktion war auf Low, also langsame Serienbildgeschwindigkeit. Das sind so 3-4 Bilder die Sekunde oder so. Und dann das Tracking eben aktiviert und kontinuierlichen Autofokus. Und dann habe ich zwischendurch mal so ein bisschen auf den Auslöser drauf gedrückt und hatte dann hinterher, ich weiß nicht, wie viele Fotos auf dieser Speicherkarte beim kurz draufdrücken. Da dachte ich, was, wie? Also ich habe dann auf Play gedrückt auf der Kamera und bin dann durch die Bilder gegangen und hatte da quasi so Daumenkino hinten auf dem Display. Ich denke, okay, ziemlich cool, aber was denn jetzt hier los? Mich nochmal vergewissert, dass die Serienbildgeschwindigkeit wirklich auf langsam steht. Hat das auch nochmal hin und her geschaltet, dann auf hoch und auf hoch plus. Hat keine Änderung gebracht. Es waren immer so um die 20 Bilder die Sekunde. Also immer das Maximale, was mit dem elektronischen Verschluss möglich ist. Und dann denke ich, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen blöd eigentlich. Und dann habe ich dann tatsächlich mal nachgeguckt und in der Anleitung steht tatsächlich, ich glaube in der deutschen Anleitung auf Seite 240, da steht, wenn man den elektronischen Verschluss aktiviert, das ist so ein Informationsfeld, ne, so Achtung, im elektronischen oder mit elektronischem Verschluss wird die Serienbildgeschwindigkeit immer das Maximum haben, also bis 20 Bilder die Sekunde. Kannst du auch nicht langsamer machen. Immer Full Speed.
Hat Canon da irgendwie, sind die im Bett mit den Kartenherstellern? Oder?
Ich kann es dir nicht sagen, was der Hintergrund ist. Ich verstehe es nicht. Auch im Menü gibt es keinen Eintrag, um zu sagen, mit elektronischem Verschluss, wie schnell willst du es denn haben oder so. Nee, geht nicht. Habe ich dann mal gegoogelt, wird auch in Foren diskutiert, finden andere auch nicht so toll. Ja, es ist halt insofern blöd, als dass du dann, auch wenn du nur einzeln mal kurz irgendwie auslösen willst, was bei Low kein Problem ist, auch mal ein Einzelbild zu machen, das kriegst du quasi nicht mehr hin. Also du hast immer 2-3 Bilder drauf. Und das ist natürlich dann blöd, wenn du dann irgendwie so eine Porträtsituation oder sowas hast und willst Einzelbilder machen. Du hast ständig Bilder, die du aussortieren musst hinterher und deine Karte wird einfach schneller voll. Also man muss das nur wissen. Ich finde es ganz gut, dass ich das mal rausbekommen habe, bevor ich da im Standesamt bin und mich wundere, dass die Karte sich füllt. ja, schön. Ist halt so.
Muss man halt seine Erfahrungen machen. Wenn man schon nicht das Handbuch liest.
Wenn man es schon nicht liest.
Ja.
Ja. Wird gerade gefragt, ob das bei Olympus anders war. Ja, ich habe selten tatsächlich geräuschlos gearbeitet, aber ich bin mir relativ sicher, dass er sich an die Geschwindigkeit gehalten hat, die ich da eingestellt habe.
Naja, du musst halt jetzt einen ganz, ganz weichen, lockeren und vor allem schnellen Finger entwickeln. Ne? 20 Bilder pro Sekunde. Also du musst es schaffen, so eine 20. Sekunde lang über diesen Druckpunkt hinauszugehen, den du wahrscheinlich nicht mal spürst.
Du kriegst es ja auch nicht mehr mit. Also der weiße Rahmen im Sucher, der flackert halt ganz kurz, aber es geht auch so schnell. Also
nee, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Du machst den Lautsprecher an, dass du den Klick hörst, und an diesen Lautsprecher, an die Drähtchen, dann machst du einen kleinen Sensor dran, und sobald er da was hört, macht er einen kleinen Stromstoß oben auf den Knopf, und dann
ist eine gute Idee.
Macht es so zapp und dann ist der Finger weg.
Wahnsinn. Du solltest einen Kickstarter starten, da gibt es bestimmt ganz großen Bedarf dafür.
Fängt das, ja, mit Sicherheit. So ein kleines Ding so an den Unterarm, der dann so Muskelstimulanz macht.
Ja, ich stelle mir die elektronische Version von dieser nutzlosen Maschine vor, du kennst die, ne? Wo du so einen Schalter umlegst und dann kommt ein Finger, der den Schalter wieder ausmacht. Das wäre jetzt ja quasi das Äquivalent, dass der Lautsprecher quasi den Auslöser wieder löst, sodass immer nur ein Bild gemacht wird, auch bei Serienbild. Wäre natürlich auch eine Idee.
Voll super.
Also ich war überrascht. Ich fand das eine heftige Nummer. Also ich werde damit jetzt leben, logischerweise. Aber Canon, ne, sollte jemand zuhören, Firmware-Update, eine kleine Option irgendwie. Willst du mit einem elektronischen Verschluss vielleicht nur 10 Bilder oder 5 Bilder die Sekunde? Könnte man ja mal einstellbar machen vielleicht.
Die hat Wi-Fi, die Kamera. Dann kann die doch gleich sofort eine neue Speicherkarte bestellen, wenn du das Feature oft benutzt.
Ja, und
so Amazon One-Hour Delivery.
Ding-Dong! Ja,
sowas, genau. So
direkt auf die Hochzeit, weißt du?
Genau.
Ihre 10 Speicherkarten. Hallo.
Ja.
So macht man das.
Genau.
Ja, und wenn du 10 Speicherkarten kaufen willst, musst du auch Geld verdienen. Lass uns doch mal eben kurz Geld verdienen.
Das ist ein sehr schöner Übergang.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite bauen kannst, ohne wissen zu müssen, wie man Webseiten baut. Es genügt vollkommen, wenn du weißt, dass du eine haben möchtest. Und wenn du irgendetwas im Internet zum Beispiel verkaufen möchtest, dann willst du mit Sicherheit einen kleinen Shop haben. Das ist damit tatsächlich kein Problem, ohne dass du irgendwelche teuren Aufträge dafür vergeben musst. Kannst du einfach selber machen. Wenn du ein kleines Ladengeschäft hast, sehr, sehr gut dafür, kannst du einfach deine Öffnungszeiten reinschreiben, Tagesangebote etc. Ich finde irgendwie, auch jeder Lieferdienst sollte so eine kleine Webseite einfach mal haben, damit man eben mal gucken kann, was vielleicht gerade so saisonal drin ist. Ne? Eiswagen hatten wir schon, tolle Sache. Aber auch wenn du generell am Internet teilnehmen willst, wenn du halt etwas zeigen möchtest, wenn du Fotos zeigen möchtest, wenn du poetische Gedichte schreibst und die dort zeigen möchtest oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, dem Internet auch wieder was zu geben, dran teilzuhaben und dieses Universum besser zu machen mit mehr Content, mit gutem Content, mit Qualitäts-Content.
Ich habe jetzt diese Geigen nicht parat und diese Vöglein, die zwitschern und diese Naturgeräusche.
Aber weißt du, also das sind so, manchmal stößt du einfach auf eine Webseite, wo du sagst, ha, schön, ja, toll, dass sich jemand die Mühe macht, das alles mal aufzuschreiben und das zu zeigen. Ist eine schöne Geschichte. Muss ja nicht mal was Technisches sein, kann ja auch mal was Poetisches sein. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und sagst, ja, ich will schon die ganze Zeit machen sowas, aber wie denn bloß? Ja, wollte schon immer mal irgendwie meine poetischen Klosprüche auf Porzellan schreiben mit dem Edding und dann im Shop anbieten. Vielleicht gibt's da ja auch einen Markt dafür. Dann guck dir das mal an auf happyshooting.de/Jimdo. Da kannst du dich einfach kostenlos anmelden und einfach mal eine Webseite starten. Mit ein paar Klicks hast du auch einen Shop drauf. Wie gesagt, das ist alles visuell, findet alles im Browser statt. Du musst nichts dafür installieren. Das geht auch auf dem Tablet. Es geht sogar auf dem Smartphone. Also zur Not kann man auf dem Smartphone draufgehen und einen Text ändern zum Beispiel. Das ganze Design würde ich da nicht drauf machen. Ginge aber. Ja, und dann hast du da eine Webseite. Und wie gesagt, wenn du dann irgendwelche Kacheln mit Sprüchen verkaufen möchtest, kannst du dir deinen Shop reinklicken, machst ein paar Fotos von deinen Spruchkacheln, ballerst die da rein, schreibst einen Preis drunter und können die Leute bei dir bestellen. Das ist rechtssicher in Deutschland, denn Jim, du sitzt in Deutschland, die sitzen in Hamburg, da sitzt auch der Support, wenn du da Fragen hast. Und wenn du mehr machen möchtest, dass dein Job zum Beispiel auch gefunden wird in der Suchmaschine in Google, dass vielleicht deine Adresse auch direkt in der Map auftaucht, damit die Leute direkt zu deiner Antikscheune kommen können und dort deine beschrifteten Klokacheln kaufen können. Dann schau dir mal die kostenpflichtigen Pakete an. Da gibt's 3 Stück, Ausbaustufen. Schau mal, was zu dir passt. Kannst klein anfangen, du kannst ja später dann noch ausbauen, wenn das Geschäft dann zunimmt, weil alle deine Kacheln haben wollen zum Beispiel. Wer weiß das schon? Schau dir die kostenpflichtigen Pakete an und spare 20% mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung mit 2i für 20%. Und wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Und wenn du eine Klokachel-Shop gemacht hast, dann will ich unbedingt den Link haben. Bitte.
Manchmal lohnt es sich doch, den Audioteil der Sendung zu hören. Okay, meine Herren aber auch. Du, ich habe uns ein Kreativthema mitgebracht. Wobei, es ist auch ein bisschen Technik. Aber
okay, erzähl.
Ich würde gerne heute mal kurz reden über Schwarz und Weiß. Also nicht über Schwarz-Weiß, sondern über die Farben Schwarz und Weiß in der Fotografie. Mhm.
Das müssen wir jetzt das Video auch auf Schwarz und Weiß umstellen.
Nee, mache ich jetzt, könnte ich, mache ich aber nicht. Puh. Nein, es ist, wir fotografieren immer so gemischte Dinge, ne? Vor der Kamera sind halt verschiedene Helligkeiten, aber es gibt halt so diese 2 Extreme, das Schwarze und das Weiße, und die kann man kreativ betrachten, aber auch technisch betrachten. Und deshalb habe ich hier mal Folgendes gemacht. Ich bin auf Flickr gegangen und da kann man Galleries bauen, also so Galerien mit Bildern von anderen, ne? Die habe nicht ich gemacht, sondern die habe ich nur dort gesucht, um so 1-2 Dinge mal zu erläutern. Also wer jetzt das auf Video schaut, der hat ein bisschen mehr davon. Ja, Schwarz. Reden wir erstmal vom Schwarzpunkt, vom sogenannten Black Point in einem Bild. Wie schwarz darf denn schwarz sein? Also im Zweifel natürlich so schwarz, dass da gar nichts mehr ist. So richtig schwarz. Ne?
Also
ist aber tatsächlich so eine Frage. Also so tiefes Schwarz ist...
Die Frage ist tatsächlich eine ganz... Das ist so eine typische Lehrer-Schüler-Frage. Wenn du sagst, wie schwarz darf denn schwarz sein? Und keiner traut sich zu antworten, weil die Antwort so trivial klingt. Aber du hast natürlich recht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein schwarzes Hemd an. Und wenn du mich jetzt fotografierst, dann ist natürlich trotzdem noch Zeichnung in diesem Hemd zu sehen und die Falten. Also gibt es ja noch ein Schwärzer als ein Schwarz. Also die Frage
und,
ist so
und blöd was nicht... Was ist Zeichnung? Zeichnung ist eine Variation in der Helligkeit. Und dazu muss man natürlich über diesem Schwarzpunkt, also über diesem ganz Schwarz irgendwo sein von der Helligkeit. Also es gibt genügend schwarze Sachen, die im Bild tatsächlich nicht wirklich schwarz sind, wenn man sie misst, sondern mehr Helligkeit haben als schwarz.
Sehr oder dunkles vielen, Grau dann eben.
Mhm. Zum Beispiel, ja. Also der Schwarzpunkt ist so eine Sache und der Schwarzpunkt ist erstmal eine technische Sache, aber natürlich dann auch eine Geschmackssache. Also wo lege ich den hin? Es gibt ja durchaus Bilder, die so im Schwarzbereich eher so ausgewaschen sind. Das ist dann eine Geschmacksfrage. Aber ich sag mal so, mir hat mal jemand gesagt, und da bin ich eigentlich immer noch relativ dicht dabei, jedes Bild sollte mindestens ein komplett schwarzes Pixel haben.
Also kein kaputtes Pixel, sondern du meinst schon...
Richtig. Ja. Wo setze ich den Schwarzpunkt hin? Wenn ich ordentliche Kontraste haben will, dann dürfen tatsächlich so kleine Bereiche im Bild absaufen.
Okay.
Das ist schon okay. Und das ist auch bei Schwarz überhaupt nicht so problematisch wie bei Weiß. Wir gucken uns den hellen Teil nachher an. Aber bei Schwarz, Sachen, die komplett absaufen, naja, was macht das kreativ? Na, es macht natürlich Mystery. Ja? Da ist halt irgendwie, da kannst du was reinlegen als Betrachter, wenn es komplett schwarz ist an Ecken und Bereichen. Aber natürlich willst du auch jetzt manche Dinge sehen, die schwarz sind. Wie sieht man Dinge im Bild, die schwarz sind? Am besten, indem man sie nicht vor einen schwarzen Hintergrund packt. Die Kamera ist nämlich auch heute noch, auch bei den völlig abgedrehtesten, besten Sensoren, immer noch nicht so gut wie unser Auge. Also die schwarze Katze vor einem schwarzen Hintergrund, die sehen wir mit dem Auge wahrscheinlich immer noch. Aber die Kamera macht da wahrscheinlich eine schwarze Soße draus. Muss aber auch nicht eine schwarze Katze sein.
Es wird in den meisten Fällen nicht besonders spannend aussehen. Du hast hier ein Beispiel, richtig, wo eben eine dunkle Katze dann auch noch wahrscheinlich ein Konturlicht hat von einem dunklen Hintergrund und man
genau, dann eben das die sind Kontur dann so Methoden. Sieht.
Ne, da, genau. Das hilft, aber wenn du jetzt tatsächlich einfach eine schwarze Katze vom schwarzen Grund hast und hast eine schlechte Beleuchtung auch noch, dann kann man sich das Bild wahrscheinlich auch sparen.
Ja, es sei denn, man will halt tatsächlich, wie hier jetzt in dem Beispiel, nur die Katzenaugen sehen und der Rest darf ruhig
alles haufen. Dann müssen das ist dann aber eine kreative Entscheidung wieder. Ja.
Also, was braucht man, wenn man was Schwarzes ablichten will? Na, man braucht in irgendeiner Form einen Kontrast. Also, die Umgebung. In diesem Fall hast du hier entweder irgendwie eine weiße Wand dahinter oder halt ein Konturlicht, also sprich von hinten dieses schwarze etwas. Und da muss es muss jetzt keine Katze sein, das kann auch eine Person mit schwarzen Haaren sein oder ein schwarzer Pulli oder sonst was. Mit so einem Konturlicht hebst du einfach die Kante hervor und die sorgt dann dafür, dass sich das Ganze vom Hintergrund abhebt, sagt man. Ne? Also Hintergrundseparation ist der Fachbegriff da. Ansonsten, naja, schwarz, wie gesagt, Mystery. Schwarz ist auch gerne im Einsatz, wenn es um Silhouetten geht. Also eine Silhouette ist klassisch. Silhouette ist, glaube ich, der Name von einem Adligen, der vor ein paar hundert Jahren gerne Scherenschnitte gemacht hat. Mhm. Also Silhouette ist ein Scherenschnitt. Sprich, du hast ein Stück schwarz und da schneidest du eine Form aus und tust sie vor was Helles.
Schreibt dann in die Kommentare auf happyshooting.de Folge 733, wenn das eine Urban Legend ist.
Ja, ich glaube, das ist so.
Bitte bestätigt mich.
Ich glaube auch nichts.
Ich weiß es einfach nicht.
Du glaubst auch nichts. Also, Silhouetten, wie funktionieren Silhouetten? Naja, indem man eben das, was man als Silhouette haben will, vor einen hellen kontrastigen Hintergrund packt, hier so Fotos von Kamelen im Sonnenuntergang zum Beispiel und dann die Belichtung so auswählt, dass es, ja, dass das, was man als Silhouette haben will, absäuft. Das ist der einfachste Weg dahin. Ich habe gerne so ein bisschen Detail da drin und mache das lieber in der Nachbearbeitung. Ne, da kann ich im hinterher immer noch entscheiden, wo ist der Schwarzpunkt, also sprich, wie weit säuft diese Silhouette ab. Das kannst du dann in deiner Bildbearbeitung tun, indem du zum Beispiel den Schwarzpunkt anpasst. Mhm. Funktioniert sehr, sehr gut und sehr einfach. Noch so ein Ding, schwarz mit Silhouette, schwarz als Hintergrund, funktioniert prächtig. Hier so ein klassisches Rauchbild, ne, da hat jemand ein Streichholz ausgehen lassen und dann den Rauch einfach so belichtet, dass das Licht nicht den schwarzen Hintergrund trifft.
Also auch das muss man nicht mal, ne?
Oder schräg von hinten. Das ist streiflich. Das kommt von der Seite oder von schräg hinten und ist dann eben so eingestellt, dass das Licht, ja, wahrscheinlich wird es den schwarzen Hintergrund schon treffen, aber dass so wenig Licht vom schwarzen Hintergrund zurückkommt, dass die Kamera das dann als schwarz sieht oder vielleicht als dunkles Grau, was man dann aber eben auch wieder in der Nachbearbeitung hinziehen kann. Schwarz funktioniert auch interessanterweise, also das Bild hier, ne, so eine Straße, die so kurvig in die Ferne geht und die wird nach rechts und links, wird das schwarz und ist ein breites Breitwandbild.
Ja, schon, also wirklich. Schon
Panorama eher, ja, ganz, ganz
breit. Aber da ist ja, eigentlich ist es ein Hochkantbild, wenn man sich mal den
sehr schmales sogar, ja,
belichteten Teil anschaut. Aber durch diesen schwarzen Rand rechts und links ist es ein Breitwandbild und es sieht so ein bisschen aus, als ob man da irgendwie durch so ein Fernglas irgendwie da hinschaut. Und also man kann mit Schwarz kann man echt unglaublich geile Sachen machen. Oder rechts, diese Treppe ist genauso. Da ist eigentlich nichts drauf. Also es ist schon ein klassisches Low-Key-Bild. Das ist auch so ein Begriff.
Also bei der Straße ist ja interessant, dass man an der Stelle, wo noch Licht ist, also eigentlich an dem sehr, sehr vertikalen Schlitz des Bildes, den man sieht, da sieht man ja links und rechts so eine Struktur von diesen Bäumen. Und obwohl ganz links und ganz rechts überhaupt nichts zu sehen ist außer Schwarz, habe ich in meinem Kopf da trotzdem eben ein Waldgebiet, also eine Strecke durch den Wald.
Du fühlst die Schwärze einfach selber. Das ist das Geile dran. Ja. Du kannst tatsächlich Sachen so weit absaufen lassen, dass deine Vorstellungskraft, A, wird sie angeregt und B, tut sie auch was. Also Bilder, die Sachen verstecken, Sachen im Schwarz absaufen lassen, ganz bewusst, und eben viele Sachen nicht zeigen, sind ganz oft die interessanteren Bilder, weil sie den Betrachter anregen.
fühlst das, du wirst aktiv, du blätterst nicht einfach weiter. Also deshalb fand ich das ein schönes Beispiel. Und ja, dann die klassischen Low-Key-Geschichten noch so am Schluss. Das sind dann die Sachen, die Bilder, die eigentlich auch hauptsächlich aus Schwarz bestehen und dann durch so ein wenig Licht, meistens so ein Streiflicht, meistens so ein bisschen von schräg hinten, dann den Inhalt durch wenig Lichtkanten definieren. Also bei dieser Treppe sieht man es zum Beispiel, da kommt halt irgendwie Licht von oben. Du siehst eigentlich nur so ein paar schwarz-weiße Streifen, aber es ist klar, es ist eine Treppe. Oder das letzte Bild, ja, diese Hand im Dunkeln, auch da ist nicht viel Information drin. Und da geht noch deutlich weniger. Und trotzdem siehst du als Betrachter ein Bild. Mhm. Also insofern, schwarz finde ich, es macht Spaß. Ich fotografiere deshalb auch gerne nachts, weil ja, dann kommen die Kameras und sagen, oh, ich muss hier voll die ISO hoch, damit da was, ne? Dann hast du diesen Night Mode bei irgendwelchen Smartphones heute. Aber sowas will ich oft gar nicht haben, weil ich dieses Mystery haben will und nicht jede Pore, jede kleine dunkle Ecke sehen möchte. Also manchmal ist das viel interessanter, wenn das schwarz absäuft. Na und technisch, wenn du ein OLED-Display hast, dann ist schwarz super, weil es braucht keine Energie.
Sehr praktisch, ja, tatsächlich.
Kannst du so schwarze Bilder den ganzen Tag angucken und hast immer noch Batterie. Allerdings beim Drucken ist dann scheiße, weil du brauchst natürlich entsprechend viel, viel Tinte für solche schwarzen Bilder.
Ja, die gute Fotoschwarztinte, die schön deckt.
Mhm. Tja. Also schwarz, super spannend. Und jetzt gucken wir noch mal kurz aufs Weiß.
Ganz kurz eine Korrektur. Der Kai hat es natürlich sofort rausgefunden, hier in unserer, Achtung, Schattenredaktion.
Etienne de Silhouette.
Etienne de Silhouette. Und das war ein französischer Generalkontrolleur der Finanzen. Und der wurde dann eingesetzt. In London, wo die britische Wirtschaft und das britische Finanzsystem studierte und bla 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 bla, wo ist er eingesetzt? Am 4. März 1759 auf Anraten der Marquis de Pompadour zum Generalkontrolleur der Finanzen bestellt und sollte durch den siebenjährigen Krieg zerrüttete Finanzen wieder in Ordnung bringen und so weiter. Das kam aber nicht so gut an, weil er dann Steuern eingeführt hat und Gold eingeschmolzen hat und so weiter. Daraufhin ist er dann zurück und hat sich zurückgezogen und es kamen dann sehr viele Karikaturen heraus, also über ihn nehme ich an. Und da er nur noch ein Schattendasein führte, führte so eins zum anderen und so wurde Silhouette als Synonym für diese Schattenbilder.
Tja, sehr interessant.
Schön. Danke, Karl.
Schon wieder was gelernt. So, lass uns mal zu Weiß kommen. Weiß ist die andere Seite vom Helligkeitsspektrum deiner Kamera.
Ja, gleiche Frage wieder, ne? Wie weiß ist denn Weiß?
Wie weiß ist denn Weiß, beziehungsweise wie weiß darf denn Weiß? Also generell kannst du natürlich eine Überbelichtung, also eine komplette Überbelichtung, sodass der Sensor nur noch auf Anschlag ist, kannst du natürlich machen. Ist natürlich völlig okay. Ist aber dann wieder eine kreative Entscheidung. Wie viel Detail möchtest du in den weißen Sachen haben? Und da bin ich bei Weiß immer deutlich vorsichtiger als bei Schwarz. Mhm. Also bei Schwarz darf ruhig mal was wegsaufen. Aber wenn ich mir hier zum Beispiel hier so eine Blume anschaue, da ist auf jedem bisschen dieser weißen Blume ist noch Detail.
Ja.
Und das macht sie sehr, ja, wie sagt man das, sehr geschmeidig anzuschauen. Es ist plastisch, genau.
Ja.
Das ist schön. Plastisch ist das richtige Wort. Jetzt haben wir hier eine andere Blume, ne? Die ist auch weiß, die ist in der prallen Sonne. Und da siehst du dann hinten, das hintere Blatt hat halt eine Überbelichtung. Und da fehlt mir dann tatsächlich Detail.
Ja.
Das ist so eine Ecke, wo ich sage, das
sieht dann flach aus.
Ja, will ich so ein bisschen. Also wie hoch ist der Weißpunkt in einem Bild? Und das ist tatsächlich so eine Sache, auf die ich viel mehr Acht gebe als auf den Schwarzpunkt. Schwarzpunkt, super, wenn der ordentlich sitzt da unten irgendwo, aber wenn da jetzt irgendwelche Ecken im Schatten verschwinden, ist das nicht so schlimm. Aber beim Weißen, auch so die Klassiker Kanten von Wolken, die von der Sonne angestrahlt werden zum Beispiel, die reißen total gern aus in der Landschaftsfotografie. Vor allem, wenn du auch noch Vordergrund drauf hast, der noch ordentlich belichtet sein soll, da ist dann irgendwann der Dynamikumfang von deinem Sensor einfach nicht mehr in der Lage, das in der Dynamikbreite aufzulösen. Papier, auch so ein Klassiker, also Fotos von Papier. Die meisten Kameras machen dann irgendwie so eine graue Suppe draus, weil die Kamera erkennt nicht, wobei die werden immer schlauer. Aber hier ist jetzt ein Papier, so ein bisschen Knicke hat und Struktur und Textur hat. Und das ist halt auch so, wenn du das zu hell machst, auch diese Textur, die du da siehst, genauso wie beim schwarzen Hemd, was irgendwie so im eigentlich dunkelgrauen Bereich sich abspielt, ist halt dieses Weiß mit Textur halt im sehr hellgrauen Bereich, damit da noch entsprechende Variationen drin sein können, um diese Textur dann auch tatsächlich sichtbar zu machen. Und wenn du, also du kannst das natürlich ins Extrem treiben, wieder hier ist zum Beispiel mit sehr hellem weißem Papier. Das ist dann auch schon, ich sag mal, schon eine Art Abstraktion natürlich hier. Das davor war keine. Da war es ganz klar, was das ist. Hier musst du dann schon noch gucken. Und hier arbeitet dann Jackie Matthews, der die Fotografin, tatsächlich auch sehr bewusst mit ganz weichem Licht, damit dann ganz weiche Schattenübergänge kommen und das alles so, ich sag mal, an der Oberkante, da wo gerade noch so Detail ist, ist das ganz schön. Aber so generell Papier, wo was drauf ist, befindet sich so im oberhalb der Mitte, was den Helligkeitsbereich von deinem Sensor angeht. Aber jetzt nicht so ganz am obersten Ende, so ganz an der Kante, wo es quasi kurz vor der Überbelichtung ist. Ich sage immer so, wenn man sich so diesen Bereich von 0 bis 100 anguckt, also von 0 schwarz bis 100 weiß, dann ist das so bei 3 Viertel, bei 75 ungefähr, so ist Papier in der Regel ganz gut angelegt. Und wenn dann die Kamera das nicht richtig macht, dann ist das hinterher relativ einfach zu korrigieren. Das kann man dann in Lightroom oder in irgendwelcher anderer Software bei dem Exposure-Belichtungsslider kann man dann schon mal so weit nach rechts gehen, bis es irgendwie weg ist, alles, bis alles weiß wird und die Struktur fehlt. Dann geht man halt wieder ein Stück zurück und dann fühlt sich das wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt einfach richtig an und die Struktur ist noch da. Das ist immer so ein Ding, auf das ich achte. Schnee, Klassiker. Das Foto vom Schnee, so in Kamera auf irgendeine Automatik gelassen. Auch heute noch passiert es relativ häufig, dass die Kamera dann sagt, oh, um Gottes Willen, ist das hell, ich muss dunkler machen, ich muss die Belichtung reduzieren oder die Blende zumachen oder die ISO runter. Und dann kriegt man halt so eine graue Suppe. Also Schnee ist in Fotos, wenn der Schnee gut belichtet ist, dann ist er in der Regel heller als Papier. Also der ist so kurz vorm rechten Rand. Nicht über den rechten Rand raus, auch da, Schnee hat Struktur. Auch wenn man die nicht oft so richtig genau sieht, vor allem wenn das Licht sehr, sehr diffus ist. Ne, so große Wolkendecke, große Softbox im Himmel. Aber Schnee packe ich entweder direkt beim Belichten oder halt hinterher in der Nachbearbeitung immer fast an den rechten Rand. Da fühlt er sich in der Regel richtig an. Es sei denn, es ist Schnee bei Nacht. Der ist natürlich dann auch dunkler. Das ist immer das Problem bei dem. Das Weiß ändert sich. Das Weiß ändert sich, wenn man entsprechend.
Das ist dann halt tatsächlich eine Frage, was man für ein Bild machen will. Ne? Also man kann ja auch am Tage, wir kennen das von den alten Filmen, am Tage ein Nachtbild machen oder eine Nachtszene drehen. Dann geht man natürlich mit der Entwicklung runter. Sollte dann halt ein bisschen aufpassen, dass man am Himmel nicht irgendwelche schönen Schäfchenwolken hat, was ein bisschen auffällig wäre. Bist am Abend unterwegs, dann hast du eine schöne Schneeszene, willst aber kein Abendbild machen, dann musst du halt ein bisschen länger belichten oder den ISO hochdrehen und dann kannst du halt auch eine Tageslichtaufnahme da machen. Ne?
Ja. Wenn wir von Weiß reden, dann fällt natürlich immer noch der Begriff Weißabgleich, der eigentlich mit Weiß wenig zu tun hat. Das ist ein Grauabgleich. Also der Weißabgleich ist dafür da, um irgendwelche Lichtfärbungen, ne? Also digitale Fotos haben drei Farbkanäle, Rot, Grün und Blau. Und die Gewichtung zwischen diesen Kanälen bestimmt dann, ob das Bild hinterher irgendwie einen Blau-, Grün- oder Rotstich hat. Und je nach Lichtquelle ist das halt möglicherweise ein bisschen verbogen und der Weißabgleich sorgt dann dafür, dass das wieder gerade wird oder ganz bewusst schief wird. Wenn man zum Beispiel, hier ist ein Beispiel, diese Bahngleise, das ist halt sehr blaustichig, also Weißabgleich ist sehr, sehr weit im Kühlen. Passt aber natürlich, wenn das irgendwie eine kalte, desolate Stimmung darstellen soll. Das Das wirkt sich dann auch gleich so ein bisschen auf das Gefühl aus, was man hat, wenn man sich das Bild anschaut. Und geht natürlich in die andere Richtung. Also dieses Foto hier von, was weiß ich, irgendeinem Park oder Seite von einem Gebäude. Naja, das sieht so aus, als ob da gerade, ich weiß auch nicht, ob da gerade irgendwie eine nukleare Katastrophe passiert ist oder sowas.
Echt?
Also es ist halt für mich sehr, sehr überwärmt.
Es ist schon sehr überwärmt. Also es ist ein sehr orangenes Bild. Im Hintergrund die Gebäude und im Vordergrund das Gebäude.
Ja,
schon fast ins Rote rein. Aber das, also bei mir löst das jetzt eher nicht eine Nuklearexplosion im Kopf aus, sondern eher einen sehr fortgeschrittenen, sehr warmen Sonnenuntergang.
Ja, aber so warm wird es nicht beim Sonnenuntergang.
Nee, das ist natürlich bildlich nochmal ins Extrem gezogen. Wird aber auch ein bisschen unterstützt von den relativ langen Schatten, die man hier sieht, ne?
Natürlich. Also es ist, wie gesagt, Weißabgleich lässt sich nutzen für Korrekturen, aber auch um Sachen
ganz bewusst. Sind das denn lange Schatten, die man da sieht?
Nee, nicht wirklich.
Nicht wirklich, ne? Das täuscht. Nee.
Ja, ich sehe schon. Deshalb, du hast wahrscheinlich irgendwas gesehen, was du als langen Schatten wahrgenommen hast. Und deshalb ist das warm für dich irgendwie. Nun ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Nochmal zur Belichtung zurück. Kekse. Ja. Produktfotografie. Packst du ja manchmal zum Beispiel, also wenn ich so bei diesen Buchprojekten gucke, da habe ich ganz oft Dinge, die auf einem weißen Papier hinterher gedruckt werden. Mhm. Und wenn ich sowas tatsächlich so wiedergegeben haben möchte, dass es auf dieser Seite sich quasi seamless einfügt, also keinen Rand hat hinterher, dann belichte ich auch schon mal den weißen Hintergrund von irgendwas über, ganz bewusst.
Also dass er tatsächlich wirklich rein weiß ist.
Das ist dann wirklich rein weiß und wird dann beim Drucken eben, ja, wird da halt nichts hingedruckt. Da ist das Papier weiß nachher. Hier bei den Keksen, ich fotografiere das schon auch so, dass ich das im sehr hellgrauen Bereich habe und mache dann hinterher die restliche Korrektur in die Überbelichtung rein.
Dann ist etwas sicherer, ne? Weil sonst hast du vielleicht irgendwelche Highlights, irgendwelche hellen Lichtpunkte auf dem Produkt und die sind dann auch weggeblasen. Ne?
Und ich kann dann auch ganz bewusst Teile des Produktes, wenn ich die richtig belichtet habe, wenn der Hintergrund dann hell ist, vielleicht das Produkt etwas hell wird, das dann auch wieder ganz gezielt wieder ein bisschen nach unten korrigieren. Also da hat man einfach mehr Spielraum. Überbelichtung ist durchaus auch ein schönes Stilmittel.
Oh ja.
Kann also funktionieren. Also hier Foto von einer Blumenvase, Tulpen vor einem Fenster. Das Fenster ist komplett überbelichtet. Man sieht gerade noch so das Fensterkreuz. Das ist also aber auch schon eigentlich so drüber hinaus.
Ja, schon völlig überstrahlt.
Und es ist völlig okay, sowas zu tun. Also das ist natürlich auch wieder nur eine kreative Entscheidung. Und wenn ich jetzt eine Person fotografiere vor einem hellen Hintergrund, so Fenster zum Beispiel, und ich will jetzt diese Person ordentlich belichten, aber sie ist halt drin und ist von drinnen nicht besonders hell angestrahlt, dann bleibt mir da fast nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt auf den Hintergrund. Und letztendlich hat das ja natürlich auch noch eine kreative Funktion oder eine gestalterische Funktion, nämlich dass das dann den Hintergrund natürlich durch die Überbelichtung auch ein Stück weit aufräumt.
Ja.
Da geht dann Detail verloren, was vielleicht abgelenkt hätte. Und in diesem konkreten Fall hier, na, das Licht, das kommt so von hinten und umschließt das so von außen und löst so ein ich finde ein ganz interessantes Gefühl aus. Also ich finde das gar nicht.
Das ist übrigens ein super Tipp. Wird sehr, sehr gerne bei Hochzeitsbildern genommen oder überhaupt bei Feierlichkeiten. Wenn man dann eben aus der Kirche raus fotografiert durch den großen Eingang oder eben an der Feierlichkeit selber von drinnen nach draußen blickt, bei geöffneter Tür, ne, Scheune zum Beispiel, Scheunentore auf und dann nach draußen strahlt die Sonne, drin ist es etwas dunkler, dann kannst du es halt erreichen, dass du, was du gerade gesagt hast, dass diese strahlende Überlichtung das Motiv so richtig so ganz samtweich einfängt. Also das ist dann kein Konturlicht mehr, sondern eher schon Kontursaum. Das kann sehr, sehr schön aussehen, aber das ist jetzt wirklich schon fast auch neben dem Kreativen ein sehr technisches Thema. Und es hängt sehr davon ab, mit welchem Objektiv man das macht. Es gibt Objektive, die vertragen das gar nicht gut. Das sieht wirklich richtig scheiße aus. Also dann hast du wirklich sehr, sehr flaues Bild mit sehr, sehr merkwürdigen Überbelichtungen. Und es gibt Objektive, die das sehr, sehr gut vertragen, mit denen man das sehr schön machen mag. Das müsst ihr mal ausprobieren tatsächlich mit euren Objektiven. Offenblende oder vielleicht ein bisschen abgeblendet. Und dann fotografiert man quasi aus dem Haus raus, also aus einem dunklen Flur, in die strahlende Sonne bei geöffneter Tür und stellt dann irgendwie eine Pflanze, einen Hund oder einen Mensch oder was auch immer da eben hin. Und probiert das mal. Kriegt ihr schnell ein Gefühl dafür, mit welchem Objektiv das gut aussieht.
Hier ist noch ein Beispiel, da ist jemand bei Nebel rausgegangen, an Michael Oakes.
Ach, Nebel ist auch mal
hier geil. So einen Weg fotografiert, der so im Nebel verschwindet und rechts und links noch zwei Bäume, die auch so ein bisschen im Nebel verschwinden und das Ganze dann so hell belichtet, dass es quasi ins Weiß verschwindet. Also geh nicht ins Licht. Das ist also so ungefähr fühlt sich das an.
Das ist spannend, weil Nebel ja sonst auch eher so eine graue Suppe ist. Also wenn man es realistisch darstellen wollte, wird man es anders belichten. Aber das so weiß zu machen, ist tatsächlich auch eine schöne Entscheidung.
Korrekt. Ja, und wenn man Dinge gegen den Himmel fotografiert, ist natürlich auch immer schwierig, weil Himmel ist hell und das andere ist eben, du schaust, also hier ist ein Vogel auf einem Telegrafendraht. Du schaust den Vogel von unten an. Also wo kommt das Licht her, das auf den Vogel scheint? Natürlich von oben, weil es da hell ist.
Ja, na klar.
Und wenn der Vogel jetzt von unten nicht hell beleuchtet wird.
Und wer wird das schon?
Naja, sagen wir mal so, wenn jetzt in der Landschaft viel Schnee liegt, dann ist der Vogel von unten sehr gut belichtet, weil er sehr viel Licht zurückbekommt von oben.
Ist klar.
Wenn das eben nicht so ist, dann kannst du gar nicht anders, wenn du da noch ein bisschen Struktur und Details haben möchtest, kannst du gar nicht anders, als den Himmel komplett zu verlieren. Das ist einfach so. Dazu übt man. Und nein, Bernd, das ist kein Turmfalke. Das ist, was ist denn das, eine Meise?
Ein Spatz. Alles Spatz.
Im Zweifel ist es ein Spatz. Also, lassen wir das mal dabei. Weiß ist auf jeden Fall cool. Ah, nee, warte mal, noch einen zum Thema.
Genau,
Piepmatz. Zum Thema High-Key, weil die Frage ist auch da, wie viel Information brauche ich denn? Das wäre hier so ein Beispiel, wo du durch relativ wenig Information einfach Dinge definieren kannst in Bildern. Also viel Weiß. Und ganz wenig schwarz.
Wahnsinn, sehr grafisches Bild, was du da hast.
Und beschreib mal für die Audiohörer, das war wirklich ein fast weißes Bild.
Also das ist jetzt genau, das ist der weiße Himmel, Schneelandschaft.
Der Himmel quasi sehr weiß, die Schneelandschaft davor, der Horizont relativ hoch im Bild.
Also Himmel und der Untergrund sind fast gleich hell.
Aber eben nicht gleich.
Ganz minimal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Video nach der Kompression überhaupt noch rüberkommt.
Man erahnt und dann hast den Horizont.
Und dann hast du diesen einen Baum, der so quasi wie so ein Skelett da rechts im Bild steht und im Vordergrund noch, ich weiß auch nicht, was das ist, irgendwas, Steine oder so.
Was sehr, sehr schwarz ist jedenfalls im Vordergrund.
Also minimal auf jeden Fall das Bild,
sehr minimal. So, und damit wir jetzt noch kurz die Technik aus dem Weg haben, das, was wir vorher mit Schwarz beim OLED-Display gemacht haben, das Weiß ist dann relativ batterieaufwendig, weil fast alle Pixel an sind. Also High-Key auf OLED ist teuer quasi. Dafür kann man ganz toll solche Bilder drucken, weil man ganz wenig Tinte nur dafür braucht.
Ja, aber möchte ich einwenden, das kann ganz schön kacke aussehen, weil an der Stelle, wo ja kein Bild hingedruckt wird, ist die Papierfarbe zu sehen. Mhm. Und wenn man jetzt so einen Übergang hat, also nehmen wir mal das Beispiel, was du eben hattest, wenn jetzt dieser Himmel tatsächlich rein weiß gewesen wäre, dann wäre das Papierfarbe und der Schnee ist ein Hauch dunkler, das heißt, da ist ein bisschen Bildinformation, da werden ein paar graue Punkte hingedruckt, das ist dann also nicht mehr Papierfarbe und dann hast du zum einen das Problem, dass deine Papierfarbe vielleicht nicht rein weiß ist, das heißt plötzlich ist der Himmel dunkler als der Schnee, das kann dir passieren. Und zum anderen ist die Reflektivität des Papiers unter Umständen eine andere als die der Tinte, sodass das Bild dann ganz merkwürdig reflektiert, wenn man, also je nachdem, wie es Licht drauf fällt, Du dafür haben dann so Hochglanzdrucker, also mein Epson Photo R2000 hier, der hat ja Glossy-Tinte. Der ist also eher
Klarlack
quasi. Der ist für Hochglanz gedacht und der hat so einen Gloss-Optimizer. Und der ist genau für diese Fälle gedacht. Also da, wo wenig Tinte aufgetragen wird, nimmt er diesen Klarlack, damit die Gesamtreflektivität wieder die gleiche ist. Und da muss man echt drauf aufpassen.
Das ist auch tatsächlich beim Druck oft so, dass du dann also wenn du da mit hochwertigen Produktionen arbeitest, dass du dann tatsächlich nicht, dass du guckst, dass im Bild nichts wirklich rein weiß ist, sondern das ist so ist das überall irgendwo, was auf dem Ding drauf ist, weil sonst der Übergang zwischen dem Nichts, also sprich dem weißen Papier oder dem was auch immer Papier und dem bedruckten Teil einfach etwas unansehnlich sein kann.
Ja, auf jeden Fall.
So, das war's zu Schwarz und zu Weiß. Nächste Woche Grün und Blau.
Nein. Wir gehen jetzt den Regenbogen durch.
Genau. Nee, ich dachte so, die Extreme, die muss man mal kurz thematisieren, weil es ist jedes Mal immer wieder interessant zu sehen, wie die Leute so mit diesen Extremen umgehen.
Das nächste, was wir hier haben, das Feedback, das würde ich einfach gerne auf die nächste Folge schieben.
Machen wir.
Das ist ein bisschen länger zum Vorlesen. Da haben wir mehr Ruhe dann beim nächsten Mal. Ich schiebe das mal.
Genau. Dann kommen wir ganz kurz zur Memory Lane. Also, was machst du, wenn du heute Journalistin bist und so fotomäßig irgendwie bei der Sportveranstaltung oder so fotografierst und musst das jetzt schnell zum Picture Desk zur Redaktion bringen? Was macht man da?
Man lädt es hoch.
Fragst du mich jetzt?
Ja, natürlich.
Ja, man lädt es hoch.
Heutzutage Bilder hochladen, ja klar.
Genau, man lädt es hoch und
am besten direkt über Smartphone vor Ort.
Richtig, oder du hast irgendwie, was weiß ich, noch eine Wi-Fi-Anbindung oder bei diesen ganz hochgradigen Events, da hast du dann eine Kamera, die einen LAN-Anschluss hat und dann wird das direkt über das LAN-Kabel auf den Server gelegt und so weiter. Das war früher ganz anders. Wir haben die Fotojournalisten der AP, der Agence Presse, nee, nicht AFP, AP, der, oh Gott, wo steht er, so große Agentur. Wir haben die in den 80ern Bilder von hier nach da gebracht, die mal schnell irgendwo landen mussten.
Ich hätte jetzt gesagt, den Film zurückgespult, wenn das nicht der Motor gemacht hat und dann jemandem in die Hand gedrückt und der ist dann gefahren, oder?
Ja, aber wenn du das Bild rüberbringen willst und nicht den Film, weil der muss ja erst noch entwickeln. Also du hast irgendwie du hast ein Bild gemacht. Dann brauchst du erstmal auf irgendeine Art und Weise ein Foto in die Hand bekommen, in Papierform. Und das haben die dann rübergefaxt.
Also du hast schon das fertige Bild und das soll in die Redaktion.
Genau. Und das hast du tatsächlich gemacht mit spezialisierten Geräten.
Nein.
Sowas hier. Das ist ein Fototransfergerät, was ist im Prinzip, also was wir sehen, ist eine Trommel vorne, da wird das Ding draufgespannt. Das ist im Prinzip ein mobiler Trommelscanner. Da wird das Papier draufgespannt, dann dreht sich das und dann wird zeilenweise mit einer Glasfaseroptik wird das abgenommen, wird in Töne verwandelt und landet dann drüben irgendwo in deiner Redaktion. Wir reden von den 1980ern. Also das da war
kommt dann aber als gerastertes Schwarz-Weiß-Bild an, oder was?
Oder als Farbe.
Nein.
Die konnten tatsächlich Farbe, also Schwarz-Weiß war ein Pass und Farbe waren drei separate Passes. Das ist also dann tatsächlich dreimal geschickt worden, nachdem es dreimal abgenommen wurde. Und dieser Portable Transmitter war damals tatsächlich der Standard. Und das ging dann übers analoge Telefon.
What?
Also analoges Telefon, da wurden dann halt die Helligkeitswerte von diesem Bild wurden dann halt in Töne umgesetzt. Und
also ein Faxgerät, ja. Aber Prinzip spezialisiert für Fotos.
Spezialisiert für Fotos. Hier ist ein Video. Ich muss mal gucken. Oh, der Ton, der kommt jetzt ja nur durch den Lautsprecher, aber man hört es, glaube ich, trotzdem. So klingt das. Geil, oder?
Der hat quasi in Echtzeit, während er das abgetastet hat, die Töne rüber geschubst.
Ja, genau. Und zwar deshalb, weil das, du hast nicht den Speicher gehabt in den 80ern, um das irgendwie einzuscannen und abzuspeichern. Das musste quasi live passieren. Das Ding hat in der Regel erstmal einen Pre-Scan gemacht, um die Levels zu checken. Also wo ist das, was ist dunkel und was ist hell?
Schwarz und weiß, wir hatten es gerade.
Also schwarz und weiß, wo ist der Schwarzpunkt, wo ist der Weißpunkt, um sich dann entsprechend einzustellen. Und wie gesagt, wurde dann mit so einer Glasfaser-Geschichte abgetastet, also im Lichtpunkt quasi. Und die Übertragung von A nach B hat mal für so ein Farbbild mindestens eine halbe Stunde gedauert.
Und die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, man hat früher tatsächlich ja nicht zwingend pro Minute bezahlt, sondern abhängig davon, zu welcher Tageszeit und zu welcher Zielnummer man telefoniert hat, konnte das auch schon mal in ein paar Sekunden eine neue Einheit durchgerattert werden. Und das war teuer.
Das war denen egal, Hauptsache das Bild.
Ja, schon klar, halt, aber das machst du auch nicht für jeden Schnappschuss. Also.
Du musst vor allem extrem selektiv sein. Weil stell dir vor, du hast was fotografiert, also ich sag mal, News waren halt damals langsam, das ist ganz klar. Du hast was fotografiert und musst jetzt überlegen, was ist schneller, das Ganze per Boten zu schicken oder mit so einem Ding Stück für Stück durchzufaxen?
Also Boote wäre jetzt ja tatsächlich meine Idee gewesen, aber das ist ja dann eher Lokalpresse oder sowas. Aber wenn du jetzt irgendwo, was weiß ich, Olympia in, weiß ich nicht, Amerika, Tokio, was auch immer bist und machst dann ein Foto und willst, dass die Redaktion ist am anderen Ende der Welt, da kannst du ja keinen Boten hinschicken. Das ist ja Quatsch.
Genau.
Wahnsinn.
Wurde dann später dieses Gerät noch durch andere, etwas schnellere, handlichere Geräte ersetzt. Hier ist das AP Leafax 35. Das ist dann irgendwie ein bisschen handlicher und hat auch noch eine Tastatur dabei. Da konnte man auch noch andere Sachen rüber schicken. Aber generell gleiches Prinzip. Das Bild wird irgendwie abgetastet. Und halt nicht im Sinne von heute, da fährt der Scanner drüber oder du machst ein Foto davon, ein digitales, sondern das wird halt wirklich zeilenweise abgetastet.
Analog.
Analog, sehr analog das Ganze.
Ich habe tatsächlich mal einen Scanner selbst gebaut nach einem ähnlichen Konzept. Da gab es mal eine Bauanleitung, ich glaube in der C64er oder 64er oder so hieß die Zeitung. Mhm. Und zwar habe ich mir da ein Fotosensor genommen, so eine Fotodiode, die reagiert auf Helligkeit, auf Hell-Dunkel. Mhm. Und habe die auf den Druckkopf gepackt. Und dann hat man in BASIC ein Programm geschrieben, was den Druckkopf bewegt hat über das Papier, aber eben nicht gedruckt hat, sondern nur den Druckkopf bewegt hat und den Zeilenvorschub betätigt hat. Und dann konnte ich quasi mit dieser Diode, die war dann in so ein Pappgehäuse gepackt, dass von außen kein Licht kam, sondern nur das vom Papier reflektierte Licht eben angekommen ist, so mehr oder weniger halt. Und dann konntest du zeilenweise in einer relativ groben Auflösung eben ein Foto scannen und dann eben am C64 in dieser Blockgrafik dann anzeigen. Das hat so mehr schlecht als recht funktioniert. Man konnte grob erahnen, wo es hell und dunkel war auf dem Papier. Mhm. War aber ein Heidenspaß. Aber es ist quasi genau dieses Konzept. Ist ja irre.
Tja. Na gut. Kommen wir.
Hierzu.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir sind heute wieder unterstützt von enjoyacamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör, 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. Ihr könnt bares Geld sparen. Heute habe ich hier drei Stative. Wir haben Stativ-Dreiteiler quasi, aber in einem Teil. Und zwar geht es heute um das Auka, das Mantona und das Leofoto Mini-Stativ. Boris macht jetzt hier den Fuchtel hier nicht so. Ich zeig mal kurz. Also Mini-Stative, wozu braucht man die? Naja, es gibt schon Möglichkeiten, die einzusetzen. Das sind, die sehen hier so aus mit entsprechenden. Ja, pass auf, ich mach das hier live. Ich habe nämlich alle drei da.
Nein, also, alle drei, glaube ich.
Ah, Moment.
Oh, robust sind sie auch.
Ja, sehr robust. Also hier, so von der Größe her, das hat hier so 20 Zentimeter Packmaß ungefähr, ist auch nicht dafür gedacht, jetzt irgendwie auf 1,50 Meter Höhe zu kommen, sondern die sind auch wirklich entsprechend kurz. Also das ganze Ding hat jetzt hier so 40 Zentimeter Höhe ungefähr. Das ist jetzt hier das Mantona. Und hat hier noch die Möglichkeit, so eine kleine Mittelsäule rauszuholen. Also kommst du auf. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich schätze mal so 50 Zentimeter. Gibt mit Sicherheit Anwendungsbereiche dafür.
Die kleinen Stative, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist, also gerade wenn du bodennah arbeiten willst, bist du mit diesen kleinen Dingern also tatsächlich praktischer unterwegs als mit den großen. Weil zum einen kommst du meistens leichter runter und zum anderen hast du, wenn du dann unten bist, nicht solche riesen Füße, über die du dauernd stolperst, also die ausgeklappten Beine dann. Das kann schon ganz angenehm sein. Oder als Tischstativ zum Beispiel. Wir hatten das, als Tanja mal eine Videokonferenz gemacht hat. Da haben wir so ein kleines Stativ genommen, um Licht drauf zu packen auf den Tisch. Das war auch sehr, sehr geil.
Ja, außerdem ist es so von der Bauart her, ne, mit hier hochklappbaren Füßen und allem Möglichen.
Ist schon
und
großes,
ne? Ist wie ein großes, ne? Ist wie ein großes. Also das lege ich mal hier rüber. Hier ist noch ein zweites. Das Leofoto ist ein bisschen anders gebaut. Das kommt in dieser Hülle.
Das sieht so ein bisschen anstößig aus.
Sieht aus wie so ein Dödelfutteral, ne? So, das hier ist
Dödelfutteral.
Ja, genau. Ist aber das hier drin. Alter, das ist hier. Das hat keine Auszugsbeine, sondern das hat Beine, die man so ausklappt. Das ist hier hochwertig Metall.
Also die haben nur einen Anschlag.
Nee, pass auf, jetzt wird's ja interessant. Du kannst das natürlich noch ein zweites Mal ausklappen. Also jedes Bein klappt sich zweimal aus. Dann hast du auch wieder so ungefähr
das diese. Das hat eher was von diesem außerirdischen Schiff aus Men in Black, was so, so ein aufwendig bisschen, ne? Sich ausfaltet und dann landet.
Das ist auch sehr hochwertig gebaut. Also das ist also hier aus dem vollen Gedingst. Ich glaube, Alu ist das. Und kannst du auch wieder entsprechend Beine im Winkel verändern. Also da sind
das geht auch noch Ratschen höher drin. Also kommt es auch tatsächlich bodennah runter dann. Okay.
Genau, das hat auch hier so einen relativ kleinen Kugelkopf, aber der ist Arcasys-kompatibel.
Also okay, schön.
Cooles Teil. Und
ja, wirklich sehr kompakt.
Mein persönlicher Favorit von den dreien ist das Aoka. Das Aoka kommt in einer hübschen Schachtel. Und ist von der Bauart her, also das hat hier Carbonbeine, das ist also die kleine Luxusversion.
Okay.
Hat einen auch einen Arcasys-kompatiblen Kopf. Und ich versuche mal, ohne das Mikrofon hier abzubauen. Und du hast halt auch nochmal so einen Doppelauszug an den Beinen. Also das ist auch das hier, das ist
also sagenhaft. Drehverschlüsse gebaut. Hast du hier. Genau,
Drehverschlüsse.
Also zwei Auszüge, drei Segmente.
Mhm. Genau, die Beine kannst du natürlich auch wieder im ganz Winkel flach anpassen und so weiter. Kannst ganz flach machen. Das wiegt quasi gar nichts. Hat auch so ein 20 Zentimeter Packmaß ungefähr geschätzt. Und das kommt noch mit einer separaten. Moment, kommst du aus der Packung raus? Hallo? Mit einer zusätzlichen Mittelsäule.
Ha, okay,
rausnehmen. Die du da einbauen kannst, die selber nochmal. Moment, so rumdrehen, richtig rum bitte.
Die selber auch nochmal zweimal ausziehen. Okay, das geht natürlich dann wieder auf Kosten der Stabilität, aber wer sagt denn immer, dass eine Kamera drauf sein muss, ne? Oder eine schwere, kann ja auch ein Handy drauf sein oder sowas.
Ja, oder eine GoPro oder was weiß ich. Und dann kommt das noch mit einem Arcasys-kompatiblen Smartphone. Alter, der hat unten so eine Arcasys-Keil rechts und links und oben so Gummidinger und das. Also das ist richtig geil gebaut, das Ding.
Ja, cool.
Also wer eines dieser kleinen Stative braucht, schaut bei Enjoy Your Camera, wie gesagt, das Mantona oder das Leofoto mit seinen Klappbeinen oder eben das Aoka. Also hier ist mal so ein Beispiel. Das ist natürlich nicht mehr stabil, wenn man es so weit auszieht, aber man kann es, wenn man es möchte.
Also das könnte ich mir tatsächlich wieder auch praktisch vorstellen. Entweder Inhalt für eine Videoaufnahme, wo du eben keinen Wind hast, oder tatsächlich wieder für Licht auch. Also ja, sind schon praktisch, diese kleinen Dinge.
Ich würde da schon Kameras drauf
machen. Ich habe hier an der Seite aus dem Bild heraus, man sieht es nicht, da steht auch ein Mini-Stativ. Das ist in diesem Fall eins aus Holz, wo ich auch ein Licht drauf habe. Also es gibt schon Einsatzgebiete dafür.
Ja. Also schaut sie euch an. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und wie gesagt, nicht vergessen, bei Enjoy Your Camera kriegt ihr 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2021. 21 und wir sagen danke für die Unterstützung. Sehr schön. Ja, Mini-Stative. Die muss ich leider wieder zurückschicken.
Ah, das ist natürlich schade. Mhm. Das wären schöne Preise gewesen.
Boris, wir haben Fragen. Der Uwe fragt, ich habe mal Dias, die recht starke Farbfehler hatten, abfotografiert. Der anschließende Weißabgleich war recht mühsam, aber einigermaßen erfolgreich. Als ich mir die Bilder später noch einmal angesehen habe, musste ich recht starke Farbstiche feststellen. Wahrscheinlich hat sich während der Arbeit mit den Bildern mein eigener Weißabgleich verstellt, sodass ich die falsche Richtung korrigiert habe. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Helles, neutrales Licht am Arbeitsplatz, immer wieder auf eine Graukarte sehen oder Punkt, Punkt, Punkt. Ja, beim Digitalisieren, eigentlich bräuchtest du ein Dia, was unter den gleichen Lichtverhältnissen geschossen wurde, wo eine Graukarte drauf ist. Oder eine Farbkarte. Dann könntest du danach korrigieren. Dann wäre das perfekt. Aber wer hat das schon
bei Dias? Aber also das Problem, wenn ich ihn richtig verstehe, ist auch, wenn du halt mehrere Bilder bearbeitest und die sind vielleicht auch unterschiedlich ausgeblichen oder farbverfälscht. Können ja verschiedene Serien oder Altersgrenzen haben. Und du bist den ganzen Abend da dran, diese Bilder zu bearbeiten, dass du dann irgendwann dich selbst dejustierst. Also du denkst, du hast dann gute Bearbeitung gemacht.
Ach so, ja, natürlich.
Aber du guckst den nächsten Tag drauf und sagst, wieso habe ich das so grün gemacht? Ja, oder warum ist das so gelb? Und das sind tatsächlich, das sind so klassische Probleme, die tatsächlich passieren können, wenn man lange Bilder bearbeitet, dass man sich irgendwann verjustiert, weil das Bild, was man oder die Bilder, die man gerade bearbeitet hat, die hat man jetzt lange angeguckt, die sind jetzt normal. Und dann guckt man sich das nächste Bild an und will die Farben auch wieder anpassen an das Normal, was man gerade hatte. Aber das ist ja schon nicht mehr normal, sondern man war da vielleicht schon einen Tucken drüber. Und beim nächsten Mal ist man wieder
einen Tucken weiter. Und dann hast du natürlich, also du hast zwei Sachen. Das eine ist natürlich du digitalisierst da einen Diafilm und der wurde natürlich auch wieder unter verschiedenen Lichtbedingungen möglicherweise belichtet. Das heißt, da sind ein paar Bilder sind von morgens, ein paar von abends, ein paar im Zimmer drin und so weiter. Also da stimmen, da gibt es ja keinen Weißabgleich in dem, also beziehungsweise keinen verstellbaren Weißabgleich.
Nee, also
das
richtig
heißt, du hast da auf jeden Fall nicht. Farbstiche. Das heißt, mit einer Einstellung so einen kompletten Film durchzudigitalisieren, kann möglicherweise ein bisschen schief gehen. Ich würde das ganz einfach mit RAW machen und dann hast du hinterher alle Möglichkeiten.
Naja, aber wie gesagt, wenn Uwe jetzt durchgegangen ist und hat irgendwie, weiß nicht, 200 Bilder bearbeitet und stellt dann fest, dass er irgendwie ab dem 50. einfach zu grün geworden ist in seiner Korrektur.
Ich würde die nach Lichtsituation gruppieren, diese Bilder. Also du sagst halt, das sind diese 10 Bilder sind Sonnenuntergangsbilder, die werden ähnlich bearbeitet sein, wenn das der gleiche Filmtyp war. Also es kann auch sein, dass du 10 verschiedene Diafilme und das eine waren Fuji Velvia und das andere waren Kodak Ektachrom und, die nochmal alle unterschiedlich sind. Das musst du nach Bauchgefühl machen, aber es hilft, wenn du die gruppierst und dann sagst, alle Sonnenuntergangsbilder bekommen. Hat. Genau, sowas.
Was ich wichtig finde, damit man sich nicht selbst verjustiert, ist, ein paar Dinge muss man schon berücksichtigen. Ich habe hier zum Beispiel kein besonders gutes Beispiel hier bei mir im Studio, weil das war hier mal ursprünglich als Büro gedacht, um zu arbeiten. Und ich habe mir das halt hier schön gemacht. Ich habe hier so orange-gelbe Tapete an der Wand. Und das ist ganz schlecht, wenn ich immer im Augenwinkel so ein Orange an der Tapete habe und ich versuche dann neutral Bilder zu bearbeiten. Das ist also eigentlich nicht optimal. Ich habe mich da inzwischen
dran gewöhnt. Bunte Räume sind schwierig, ja.
Aber es ist tatsächlich besser, in einem möglichst neutralen Raum zu sitzen. Ne? Das ist mal das eine. Dann hilft es natürlich, wenn man jetzt nicht ein Fenster direkt neben sich hat, so wie ich hier, wo dann mal die Sonne reinscheint und mal nicht. Das wäre also auch schon schön, wenn man das vermeidet. Und ganz wichtig sind dann so technische Geschichten. Also es gibt heutzutage Monitore, beim Mac ist das inzwischen üblich, die sich automatisch in der Helligkeit anpassen, abhängig davon, wie hell es im Raum wird. Und das kann sich über den Tag ändern, das kann sich innerhalb von Sekunden ändern, wenn die Sonne scheint oder also an- und ausgeht. Ich würde eine feste Helligkeit am Bildschirm einstellen. Ich würde die Anpassung der Farbtemperatur abstellen. Wie heißt das beim Mac, dass er entweder bläulicher oder gelblicher wird und den Weißpunkt an die Umgebungslichtsituation anpasst? Das würde ich abschalten, dass du immer ein festes Ziel hast auf dem Monitor, was sich nicht ändert, weil du schaust da die ganze Zeit drauf. Dann hilft es mir in Lightroom halt tatsächlich, diesen grauen Hintergrund zu haben, dass ich also immer einen grauen Rand um das Bild drumherum habe, um irgendwie nochmal so neutral grau im Sichtfeld zu haben. Und was mir auch hilft beim Bearbeiten, bei längeren Sessions, wenn ich länger bearbeite, dass ich mir immer mal wieder ein Referenzfoto reinhole. Bei Lightroom gibt es ja die Möglichkeit, sich ein Referenzbild anzeigen zu lassen. Und wenn ich weiß, am Anfang, wie habe ich die ersten Bilder bearbeitet, das lasse ich mir als Referenz anzeigen. Und dann kann ich die restlichen danach anpassen und sage, okay, das jetzt aber natürlich bei der Feier, das mache ich ein bisschen wärmer. Aber auch wenn es jetzt irgendwo in einem sehr warmen, beleuchteten Saal stattgefunden hat, mache ich es jetzt nicht zu rot oder zu gelb, sondern Bilder wirken ein bisschen knackiger, wenn sie ein bisschen klarer sind. Und klarer sind sie in der Regel, wenn auch ein bisschen weiß zu sehen ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. Also es gibt ein paar Tricks, die man da machen kann, wie gerade gesagt. Aber ja, es ist ein ganz, ganz klassisches Problem, wenn du längere Sessions machst. Es hilft dann auch zwischendurch immer mal eine Pause zu machen und zu sagen, ich mache jetzt hier eine Stunde oder zwei und dann mache ich eine Pause und dann gucke ich woanders hin, neutralisiere die Augen wieder, esse erstmal was, trinke einen Tee oder einen Kaffee und dann komme ich wieder zurück und dann mache ich weiter. Und ganz wichtig, am nächsten Tag auch noch mal drauf gucken. Das mache ich immer. Also wenn ich ein Shooting hatte, jetzt auch die letzten Shootings jetzt wieder, es ging ja gerade wieder los. Ich habe die Bilder erstmal importiert und aussortiert, so erstmal den Ausschuss raussortiert und die mir sofort gut gefallen, gleich mit Sternen versehen und dann erstmal liegen gelassen. Und am nächsten Tag habe ich dann die ausgewählten Bilder bearbeitet und erstmal wieder liegen gelassen. Und den Tag darauf habe ich sie mir noch mal angeguckt und da habe ich dann die feinere Tusche gemacht. Also dann Gesichter nochmal aufgehellt, Augen nochmal angepasst, solche Geschichten und dabei eben auch nochmal ein bisschen die Bearbeitung, also die Farbe und die Helligkeit korrigiert, weil man schießt schon mal übers Ziel hinaus.
Richtig. Nun gut, das waren die Fragen. Wir kommen.
Haben wir einen Termin?
Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Termin, aber ihr dürft gerne auf happyshooting.de/Terminkalender Termine reintun und da findet ihr auch welche. Wir kommen zur Gewinnerermittlung.
Moment. Uhr kaputt gegangen.
Hier sind eure Bilder zum Thema Messen. Zum Thema Messen. Wir haben 17. War auch nicht leicht, ne?
Messen.
Messen.
Ja, gute Gewinnchance, würde ich sagen. Ich verlose diesmal eins meiner Lieblingsartikel von unserem Sponsor, nämlich den Frio Blitzschuh.
Sehr schön.
Habe ich alle meine Blitzstative mit ausgestattet.
Ja, dann werden wir den jetzt erwürfeln und zwar
oder das.
Wir werden jetzt aus 17 TeilnehmerInnen erwürfen. Ich fange an. Heute bin ich dran mit der 42 ist doch wieder mal zu viel.
Ach, das ist die Antwort auf alles natürlich. 69.
55. Wenn nur so wenig teilnehmen, dann dauert das Würfeln immer so lang.
Ja, ich könnte ja einen 20er Würfel nehmen, dann sind wir schneller am Ziel. 39.
94.
Jetzt aber 23. Ja,
nicht ganz. 80.
48.
Das ist eine 44.
Irgendjemand schreibt bestimmt einen Zufallsgenerator, indem er sich diese Sendung anhört und das Würfeln einfach aufschreibt. 56. Zusatzzahl.
16.
Ha!
Die 16. Die 16 ist von
Treffer.
Die 16 ist von
Klarname. Kann man machen.
Hübscher Name. Klarname. Klarname, Messenort. Messenort.
Ach, also das Messenort. Ist ja eine schöne
Treffer. Das ist mal schön überdacht. Also, was sehen wir? Wir sehen hier einen Bahnhof, einen Messebahnhof. Da steht Messe. Aber ich nehme an, der Titel sagt wahrscheinlich Messe Nord. Mhm. Messegelände, wir sehen hinten eine Bahn abfahren. Also die ist schon ein bisschen in Bewegung auf dem Bild, sehr schön zu sehen.
Ist toll.
Und das ist sehr frontal, sehr, sehr gerade ausgerichtet. Also das ist auch schon wahrscheinlich mit einem Messgerät genau ausgerichtet. Also mit einem Rechtwinkelmessgerät und einem Wassermessgerät und was man halt so an Kameras hat. Und Lieber Klarname, du hast gewonnen und das Bild, ich mag das. Ich mag das total gern, auch von der Farblichkeit her. Das ist einmal dieses blaue Messeschild, also dieses Bahnhofsschild. Dann haben wir diese Bahn, die eher so ein bisschen altertümlich in diesem warmweiß Eierschale rot daherkommt. Das sieht so ein bisschen wie so ein alter Zug fast schon aus. Und dann hinten, ja, also die Bäume, das Grünzeug, das Gestrüpp am Rand der Schienen ist dann eher so ein bisschen entsättigt.
Ja, ist generell eher ein sehr kühler Weißabgleich, ne, wo wir das Thema vorhin hatten. Das geht sehr ins Kühle, aber der Zug sticht trotzdem heraus, dadurch, dass er eben sehr hohen Gelb- und Rotanteil hat. Ich finde das auch tatsächlich sehr gelungen. Ich finde auch die Idee schön pfiffig, also das Bild da so abzuschneiden und dann im Ende, dass das Wort Messen da quasi rauskommt. Das ist wirklich schön gemacht. Und diese grafische Aufteilung dieses Bildes, auch vorne dieser, was ist das, Papierkorb oder was da, dieses Metallgestell da, das alles so geradlinig und so sauber komponiert. Wow, also Klarname, du kannst gerne mal dann eine E-Mail nochmal dazu schreiben, wie viele Versuche du da gemacht hast, wie viele Bilder du gemacht hast, bis du diesen Ausschnitt hattest und mit der bewegten Bahn da drinne, wie lange hast du da und tatsächlich
Berliner
gestanden?
Berliner kennen das. David sagt nämlich, ich blende es mir hier kurz ein, das ist tatsächlich eine altertümliche S-Bahn, also sie ist wirklich alt.
Cool.
Und das sei Raucherzahngelb.
Auch schön.
Da hast du es wieder. Ja.
Aber Klarname, bitte eine E-Mail schicken an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinner messen und eine Anschrift, wo ich den Frio Blitzschuh hinschicken darf. Und wie gesagt, schreib ruhig mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von dem Bild dazu, das finde ich tatsächlich gelungen, das Ding.
Ja, ansonsten hier, ich pick mal noch kurz von Marco HS Messen raus. Da ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das ist eine Mehrfachbelichtung. Da ist eine Stoppuhr vorne drauf und hinten eine Person, die irgendwie mehrfach drauf ist, weil sie gerade weil sie rennt. Also er rennt. Und
ja, vermutlich so im Dunkeln und dann mehrfach geblitzt.
Das soll so die Geschwindigkeit zeigen. Die sieht so ein bisschen statisch aus. Ich glaube nicht, dass er wirklich rennt. Ich glaube, er rennt nicht wirklich in dem Bild. War nicht nur sehr lustig, weil irgendwie so. Das hat einfach was unglaublich Konstruiertes, aber das macht es für mich schon wieder so ein bisschen sympathisch.
Ja,
weil,
auch
weil
schön,
das nicht, was für ein weil er da nicht versucht, das zu verstecken. Das ist so ein Konzeptbild, weißt du, da.
Ja. Also auch was für ein Aufwand, also sich den Gedanken zu machen und sich dann die Mühe und die Zeit zu nehmen. Wahnsinn, ganz, ganz toll. Er schreibt auch gerade im Slack, er ist sehr langsam gelaufen.
Hat den Blitz mehrfach ausgelöst und ist sehr langsam gelaufen, ganz genau. So denke ich mir das doch. Ja, finde ich hübsch.
Das ist super.
Lass mal schauen, haben wir sonst noch eins? Machst du noch eins?
Es gibt von Ralf Henrich gibt's ein Bild, hier wird keine Messe mehr gehalten. Das ist so ein Kreuz im Sonnenuntergang, im Gegenlicht, relativ weit oben, genau. Das ist halt ein schönes Bild, also das fällt mir gerade ein zum Thema Schwarz und Weiß, was du vorhin hattest. Das ist also fast eine Silhouette von einem Kreuz, genau gegen den Sonnenuntergang, aber eben auch keine hundertprozentige Silhouette, sondern man sieht eben noch ein bisschen Struktur auf diesem Kreuz. Was
und
hier
du
ganz,
hast hier
ganz hilfreich
Spinnwebe.
Ist. Genau, die Struktur ist ganz hilfreich, um eben zu erkennen, dass es wirklich ein sehr, sehr altes Kreuz ist, ein wahrscheinlich steinernes Kreuz. Man sieht da so die Flechten, die da drauf sind. Mag auch Holz sein, aber wahrscheinlich Stein. Und dann hast du eben diese Spinnweben dran, die dann von hinten schön durchleuchtet werden. Also es ist ein schönes Gegenlicht und gleichzeitig Konturlicht, was diese Spinnweben vor dem dunklen Hintergrund hervorhebt. Und der Hintergrund ist deswegen dunkel, weil der Horizont eben so gelegt ist, dass er da quasi durch diese obere Querstrebe von diesem Kreuz läuft, mit dem Waldrand zumindest. Und deswegen alles, was da drunter liegt, eher einen dunklen Hintergrund hat.
Aber hier schön, ne? Dunkel vor dunkel, aber das Licht von hinten gibt ihm halt eine wunderschöne Lichtkante.
Eine schöne Lichtkante. Und das ist sehr gelungen. Und durch auch den sehr warmen Weißabgleich an dieser Stelle wird natürlich das Thema Sonnenuntergang hervorgehoben. Das gibt so ein bisschen auch so ein wonnig, ruhiges, warmes Abschiedsgefühl oder so.
Abschiedsgefühl?
Ja, ist
nett. Du bist ja drauf heute.
Ist doch nett gemacht.
Wir haben noch ganz viele tolle andere Bilder, zum Beispiel den Frosch. David sagt, den Frosch, den dürft ihr euch selber angucken, nämlich auf dem entsprechenden Link,
ja,
den ihr in den Shownotes findet.
Wir haben schon genug Titel, da könnt ihr euch den Frosch selber angucken.
Genügend Titel haben wir hier. So, ja.
Geil, toll, also, Bilder dabei. Aktuelle Aufgabe läuft übrigens noch, ne, bis nächste Woche, die heißt Quetschen. Hättest du nicht gedacht, ne? Quetschen?
Nein, sowas.
Habe ich nicht vergessen. Ja, so sieht's aus. Mal gucken, wer da so David mitmacht.
Traurig, weil wir den Frosch nicht besprechen.
So, nein, schade.
Machen wir heute nicht. Wir sind durch und sagen danke, dass ihr dabei wart. Heute ist der 19. Nächste Woche, wenn wir wiederkommen, ist der 26. Wer da mal wieder live dabei sein möchte, einfach mal auf happyshooting.de/live gucken. Das ist auch der Link zum Slack und alles, was man sonst so braucht. Ja, ihr seid alle toll und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann, macht es gut.
3, 2, 1.
Happy Shooting.